Bei Mafiosi passieren ganz komische Dinge. Also zum Beispiel in der einen Geschichte war es wirklich so, dass innerhalb weniger Stunden Anwälte direkt aus Italien quasi dann Heidelberg erreicht haben. Also es ist schon logistisch für mich fast unerklärlich.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich.
Der Mafia-Richter. Liebe Lauscher, heute mache ich euch ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Ich lade euch ein, mehr über das Thema organisierte Kriminalität zu erfahren, über die Mafia, die ziemlich wenig mit dem zu tun hat, was wir aus Film und Fernsehen so kennen. Die Mechanismen des organisierten Verbrechens aus rechtlicher und insbesondere verfassungsrechtlicher Sicht sind extrem spannend und keineswegs so weit von unserem Alltag entfernt, wie wir vielleicht glauben. Denn die Mafia agiert nicht nur in Italien, sondern auch hier in Deutschland, nur eben etwas anders, als wir vielleicht glauben. Welche Auswirkungen auf Zivilgesellschaft und Bürgerrechte gibt es und wie sehr schadet die Mafia eigentlich der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Freiheit? Wie ist das Verhältnis der Mafia zu Gleichberechtigung, zu Meinungsfreiheit? Und warum wird die Mafia so gerne verharmlost? Warum umgibt sie immer so ein Hauch von Hollywood? Und warum wird sie nicht ernst genommen? Zu guter Letzt, warum gibt es keine vernünftigen Mafia-Gesetze? Viele Fragen und all diese Fragen beantwortet mir heute ein echter Mafia-Experte, der uns auch erklären kann, was eigentlich die Falcone-Methode ist. Richter Alessandro Bellardita. Lieber Alessandro, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, ich freue mich auch sehr und allen ja herzlich willkommen zu diesem Mafia-Podcast.
Ja, genau. Alessandro, ein paar Infos noch zu dir. Du bist Richter in Karlsruhe, du bist aber auch Autor und Journalist. Bis September, glaube ich, warst du Strafrichter am Landgericht und seither bist du Vorsitzender Richter des Jugendschöffengerichts. Und mit dir möchte ich, wie ich schon gesagt habe, nach Italien schauen, aber eben auch nach Deutschland. Und Alessandro, bei dir möchte ich ausnahmsweise nicht direkt mit dem Jurastudium anfangen, sondern ein bisschen früher ansetzen. Denn deine Kindheit ist nicht nur, wie bei jedem von uns, Teil unserer Geschichte, sondern bei dir quasi ein früher Einstieg in die Materie, um die es heute geht. Du bist nämlich in Sizilien geboren. Warum lebst du jetzt in Deutschland?
Ja, ich lebe in Deutschland, weil meine Eltern irgendwann in den 80er Jahren festgestellt haben, dass man auf Sizilien nicht mehr so leben kann, wie man sich eigentlich ein Leben vorstellt. Die 80er Jahre waren sehr hart, geprägt von insgesamt zwei Mafiakriegen, die ja das gesellschaftliche Zusammenleben extrem erschwert haben. Mein Vater hat erste Erfahrungen mit Auswanderung in den 70er Jahren gemacht, zunächst mit meiner Mutter in Turin, dann später alleine hier in Deutschland. Und irgendwann hat er gedacht, okay, ich versuch's nochmal auf Sizilien. Das war aber tatsächlich nach 2, 3 Jahren klar, dass das schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Ohne Beziehungen, ohne das, was man in Deutschland Vitamin B nennt, in Italien Vitamin C, komischerweise. Ohne diese Beziehungen geht das halt nicht. Und vor dem Hintergrund hat dann irgendwann mein Vater gesagt, ich habe die Schnauze voll und ist mit Familie dann eben nach Karlsruhe, wo wir schon hier Verwandtschaft hatten. Und ja, seitdem ja lebt im Prinzip meine gesamte Familie hier. Mütterlicherseits ist aber der ja dieser Teil der Familie immer noch auf Sizilien.
Also ein Stück weit getrennte Familien. Du hast jetzt schon gesagt, Mafia-Kriege, da hat vielleicht jeder schon mal was drüber gelesen oder vielleicht auch eine Doku gesehen. Aber jetzt so direkt unmittelbar, wie war die Situation damals in Sizilien? Ich meine, du warst noch sehr klein, aber was haben dir deine Eltern erzählt oder eben vielleicht die Verwandten, die vor Ort geblieben sind? Und wie erging es deinen Verwandten, die in Sizilien geblieben sind, der kleine Teil?
Naja, ich persönlich habe die erste sozusagen Erfahrung mit der Mafia gemacht. Das war, als ich 9 Jahre alt war. Wir waren eigentlich bei, ja, mehr oder weniger sehr gute Bekannte meiner Eltern. Ich war da mit meiner Mutter nur. Und ja, plötzlich, wir saßen im Prinzip draußen. Das ist im Sommer auf Sizilien damals absolut üblich gewesen, dass man einfach die Stühle genommen hat. Man hat sich draußen hingesetzt. Das war nachmittags, so zwischen vielleicht 16, 17 Uhr. Und plötzlich hat man wirklich Schüsse gehört. Dann war alles so dynamisch, dass wir innerhalb von wenigen Sekunden in der Wohnung dieser Bekannten waren. Sie hat wirklich alles dunkel gemacht. Und das war für mich dann das erste eigentlich Schockerlebnis. Dann nicht mal 2 Jahre später, da war das, also ich nenne das mal so Schaltjahr 92. Es ist ein sehr wichtiges Jahr in der italienischen Geschichte, in dem zum einen
Falcone.
Sizilien, genau, eben Giovanni Falcone ermordet wurde. Das war im Mai. Und dann nicht mal 57 Tage später Paolo Borsellino. Das waren beide Ermittlungsrichter, die auch im Anti-Mafia-Pool von Palermo unterwegs waren und da natürlich extreme Erfolge hatten. Und ja, als wir ankamen, wir wollten eigentlich Urlaub machen auf Sizilien. Das war der Tag tatsächlich, der 19. Juli. An dem Nachmittag, so gegen 17 Uhr, ist dann Paolo Borsellino ermordet worden vor seiner, ja, vor der Haustür der Mutter von ihm. Und ich habe damals sofort wahrgenommen, das ist keine gute Sache. Und ja, und dann hatte ich die Gelegenheit tatsächlich in dem Sommer einiges an Fragen, die ich einfach hatte als Kind, meinem Onkel zu stellen. Ich habe 2 Onkel, die in der Polizei tätig sind bzw. waren. Und einer von diesen war auch insgesamt 7 Jahre in Palermo, zu der Zeit auch. Und er hat vor allem den 23. Mai 92, also die Strage von Capaci, wo Giovanni Falcone ermordet wurde, ein bisschen so als 11. September, persönlicher 11. September erlebt. Danach muss man sich das so vorstellen, dass die Polizeibeamten, vor allem die investigativ und ja auch teilweise, wie man in Deutschland das kennt, die Kriminalpolizei, dort tätig waren, schlicht und ergreifend 3-4 Wochen kaum geschlafen haben. Und dann haben die ihn ja zwangsweise beurlaubt. Und in dieser Phase dann des Sonderurlaubs, den er bekommen hat, da haben wir ihn dann eben dort getroffen. Ich habe, wie gesagt, ihn bombardiert mit Fragen und er hat mir einiges versucht zu erklären, soweit es ging. Und ja, und in diesem Klima bin ich im Prinzip aufgewachsen. Wir waren fast jedes Jahr dort und es gab immer wieder Geschichten eben, die etwas mit der Cosa Nostra vor allem zu tun hatten, ja.
Ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz leicht, sowas kindgerecht zu erklären.
Nee, gar nicht, vor allem wenn es dann eben um Tote geht und vor allem der zweite Mafiakrieg, das war wirklich eine sehr blutige Angelegenheit. Das sind innerhalb von wenigen Jahren, also man schätzt so etwas von 1986 bis 89 so um etwa 400 bis 500 Menschen sozusagen gestorben im Zusammenhang mit diesem Krieg und davon mindestens 300 ja, Mitglieder der entweder Cosa Nostra oder der anderen Gruppierung, die auch teilweise nach Deutschland führt, die Stida, die immer noch auch aktiv ist, ja, in manchen Städten hier, vor allem in Baden-Württemberg.
Das sind wahrscheinlich ja nur die Zahlen, bei denen man den Zusammenhang herstellen konnte. Also es gibt ja wahrscheinlich keine Erkenntnisse darüber, wie hoch die Dunkelziffer ist, weil du ja nicht jeden Toten automatisch dann einem Mafiakrieg oder Vorfällen mit Mafiabezug zuordnen kannst, könnte ich mir jetzt vorstellen. War es für dich jemals eine Option, über Rückkehr nachzudenken? Weil ich habe gelesen, dass du selbst sagst, in deiner Brust schlagen 2 Herzen, ein deutsches, ein italienisches.
Zurückzukehren an sich nicht. Ich wollte eigentlich eine mehr oder weniger große Brücke bauen. Als ich tatsächlich fertig war mit dem ersten Staatsexamen, hatte ich eine Zeit lang überlegt, dann zumindest zeitweise 1 Jahr, vielleicht sogar 2 Jahre in Italien zu verbringen. Ich hatte dann auch ein Stipendium tatsächlich für 1 Jahr Rom. Da wäre es so gewesen, dass ich war dort eigentlich schon als Journalist tätig, für eine Zeitung geschrieben, die im Prinzip mich so ein bisschen so als Korrespondent für Themen, die irgendwas mit Deutschland zu tun hatten, gesehen hat. Und ich war deswegen zum damaligen Zeitpunkt wirklich sehr, sehr oft in Rom. Und dann habe ich gedacht, okay, ich könnte beides sehr gut kombinieren. Und dann ist es einfach aus privaten, familiären Gründen leider gescheitert. Und ja, aber trotzdem, die Verbindung zu Italien war immer schon da. Eine richtige Rückkehr in dem Sinne, dass ich quasi ausschließlich in Italien leben würde, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich einfach hier sozialisiert wurde und ich fühle mich hier sehr wohl. Und Klar, natürlich, wenn ich in Deutschland bin, habe ich immer Sehnsucht nach Strand, Meer und Sonne, vor allem in den kälteren Monaten. Das ist irgendwo auch verständlich. Auf der anderen Seite, wenn ich in Italien bin und da auch einfach 3, 4, 5 Wochen verbringe, dann merke ich, dass ich doch vieles Deutsches einfach in mir habe. Und dann schließe ich das ja aus, dass ich da wirklich glücklich werden würde.
Wahrscheinlich wäre die Lösung für dich tatsächlich in den kalten Monaten dann in Italien zu sein. Zwei Herzen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, nach dem ersten Staatsexamen, verrat uns doch, warum Jura? Wann hast du zum ersten Mal gedacht, ach, Jura, das wäre vielleicht was für mich?
Ziemlich spät. Ich bin wirklich jemand, der unheimliche Zweifel hatte, was man beruflich machen soll. Wenn man mich mit 12 gefragt hätte, hätte ich gesagt, Architekt, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Später mit 16, 17 habe ich dann eine wirkliche Leidenschaft für die Philosophie entwickelt in der Schule. Auch natürlich, weil ich einen hervorragenden Lehrer hatte. Und ich hatte kurzzeitig wirklich gedacht, auch in diese Richtung zu gehen. Und mein Lehrer war dann ja relativ streng zu mir, hat gesagt, vergiss es, du musst irgendwas machen, womit du auch Geld verdienst. Die Erfahrung habe ich für dich und für eure Generation gemacht. Ich kann es wirklich nicht empfehlen. Und dann hat er gemerkt, dass ich ziemlich ja enttäuscht war von dieser Antwort und mir dann ein paar Wochen später gesagt, übrigens, es gibt eine Disziplin, die ist zwar anders als Philosophie, aber doch ziemlich ähnlich, und das ist Psychologie. Und so habe ich dann tatsächlich ja alles ermöglicht, dass ich einen Psychologie-Studienplatz bekommen habe und wollte dann tatsächlich auch in Richtung so forensische, also Rechtspsychologie gehen. Ja, dann habe ich einfach auch mehr oder weniger aus Neugier ja eine Vorlesung in Jura mir angeschaut. Das war Kolloquium Zivilrecht von Professor Lorenz in Mannheim. Und werde nie vergessen, wie dieser Mann einfach da reinplatzt mit Anzug, Krawatte und einer Eloquenz, die unschlagbar war. Und tatsächlich habe ich dann gedacht, nach nicht mal 10 Minuten, ich will so werden wie der. Ja, und dann habe ich dank dieser Vorlesung, die eigentlich keine richtige Vorlesung war, habe ich gemerkt, Jura ist gar nicht so trocken. Das kann richtig Spaß machen. Und ja, und dann war ich so nach etwa 5, 6 Wochen Jurastudent. Also ich bin zur Studienverwaltung, die wollten es nicht glauben, dass ich von Psychologie auf Rechtswissenschaft wechseln wollte, aber das war halt so. Und ja, so bin ich im Prinzip zu Jura gekommen. Das hatte mehr so, ja, zufällige Aspekte, man könnte sagen, eine gewisse Kontingenz, ja.
Ja, aber manchmal soll's im Leben einfach so sein. Und klar, Lorenz, da hast du natürlich gleich, er ist Optimum gehört, quasi im Zivilrecht. Und vielleicht sollte es einfach so sein, dass du da gelandet bist. Und manchmal muss man ja erst reinschnuppern. Bei dir war es ja auch beim Berufseinstieg so, dein Herz hat ja zuerst mal für den Anwaltsberuf geschlagen, wenn ich richtig gelesen habe. Du bist ja nicht gleich als Richter losmarschiert. Was mochtest du am Anwaltsberuf und was vielleicht nicht so sehr?
Also ich bin tatsächlich jetzt seit Jahren im Strafrecht unterwegs und ich muss zugeben, im Jurastudium hat mir fast ausschließlich Zivilrecht Spaß gemacht. Da habe ich im Prinzip eine Materie gefunden, die für mich sich sehr logisch angehört hat. Ich habe von vornherein richtig Spaß gehabt, einfach Zivilrecht zu lernen. Und für mich war irgendwann eine der Disziplinen, die ich wirklich für sau interessant fand, das Gesellschaftsrecht. Und so bin ich quasi dann auf die Idee gekommen, wenn ich schon irgendwo so einen Haushilfsjob mache, dann auf jeden Fall in einer Kanzlei, wo ich die Möglichkeit habe, praktisches Gesellschaftsrecht zu machen. Und das war der Einstieg in Mannheim. Das war eine mittelständige Kanzlei. Und ja, und dann bin ich Anwalt geworden und durfte Gesellschaftsrecht schwerpunktmäßig machen. Ich habe dann auch einen Fachanwaltskurs besucht und ja, nach nicht mal 7, 8, 9 Monaten hat mir das gefehlt, was eigentlich für mich überhaupt keine Rolle gespielt hatte bis dahin, nämlich das Verhandeln, dieses ja Gerichtsluft schnuppern, dieses einfach mittendrin sein, dieses Streiten vor Gericht, das hat mir wirklich gefehlt. Und ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, das kann nicht das sein, was ich jetzt die nächsten, ja, 30, 35 Jahre mache. Gleichzeitig war es auch so, dass ich wusste, ich habe theoretisch die Chance, auch Staatsanwalt bzw. Richter zu werden. Ich sollte das auf jeden Fall mal versuchen, ja. Und war dann gar nicht mal so traurig darüber, dass ich 2 Jahre trotzdem eben gesehen habe, was es bedeutet, als Anwalt zu arbeiten, damit ich für mich innerlich auch mit dem Thema abschließen konnte, so nach dem Motto, ich kann es im Nachhinein auch nicht bereuen, dass ich es nicht mal versucht habe. Ja. Und als ich dann in die Justiz eingestiegen bin, das ja wirklich, das war nicht mal nach 3, 4 Tagen wusste ich, das war die absolut richtige Entscheidung. Bin dann Zivilrichter geworden am Anfang, die ersten 2,5 Jahre, aber das hat mega Spaß gemacht und dann kam der Wechsel zur Staatsanwaltschaft da erst recht. Es war dann natürlich so, da war ich nicht mehr mein eigener Herr bei der Staatsanwaltschaft, aber mein Abteilungsleiter hat mir trotzdem sehr viele Freiräume gegeben, weil ich ein paar Großverfahren hatte und das hat super, super geklappt. War eine sehr arbeitsintensive Zeit, also ich habe, glaube ich, in der Justiz insgesamt nie so viel gearbeitet wie bei der Staatsanwaltschaft. Aber es hat mega Spaß gemacht. Das war eine coole Truppe, sehr familiär beim Amts, bei der Staatsanwaltschaft in Heidelberg.
Heidelberg, ne?
Genau. Und ja, also war echt eine coole Zeit.
Wo ich ein bisschen schmunzeln musste, war ja als Anwalt Gesellschaftsrecht und vom Gesellschaftsrecht an der Staatsanwaltschaft zur organisierten Kriminalität. Nein, das war jetzt ein böser Witz, das eine hat natürlich mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Aber ich finde, der Karlauer drängte sich irgendwie auf. So nach dem Motto, erst zivilrechtliche Seite
anstatt. So wie wenn man jetzt behaupten würde, Berlusconi hätte irgendwas mit Korruption zu tun oder was weiß ich.
Ach, ja. Aber ich fand das sehr schön. Also Dezernat organisierte Kriminalität. Und ein paar Jahre später bist du dann ja nach Karlsruhe gewechselt. Würdest du sagen, diese beruflichen Stationen folgten im weitesten Sinn dem Interesse an dem Thema Mafia oder war es vielleicht eher umgekehrt oder war es Zufall?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und teilweise muss ich sagen, dass ich wahrscheinlich noch keine abschließende Antwort habe, weil ich mir nicht so sicher bin, ob wir diejenigen sind, die unser Schicksal schreiben oder umgekehrt, ob wir nicht geschrieben werden von einem Schicksal, was wir nicht mal erahnen können, in welche Richtung es in unserem Leben geht. Und bei mir ist es so, dass es so ein bisschen wie so ein Gesamtbild ist, was sich so leicht puzzelartig jetzt zusammenflickt und so langsam ja gewisse Teile dieses Gesamtbilds einen Sinn ergeben. Wenn ich vor 20 Jahren irgendwie vor einem Blatt Papier beschrieben mit dem, was ich heute mache, stehen würde, einfach imaginär, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, das kann nicht ich sein. Ja, also da hatte ich ganz andere Pläne und irgendwann ist man drin und dann stellt man fest, okay, dieses Thema Mafia hat mich immer beschäftigt und mit immer wirklich immer, also schon, ja, ab meiner Jugend eigentlich, mehr oder weniger bewusst. Ich bin einer Geschichte begegnet, da war ich 14 Jahre alt, die mich bis heute eigentlich begleitet. Die Geschichte eines sehr jungen Richters, der ermordet wurde und die Auftragskiller wiederum aus Mannheim kam, Rosario Libertino. Das habe ich damals einfach gelesen das erste Mal und dachte, irgendwie hat diese Geschichte was mit mir zu tun, weil es halt auch diese Verbindung Deutschland-Italien ist. Und heute stelle ich fest, dass diese Geschichte immer noch sehr aktuell ist in meinem Leben. Und in meinen Vorträgen erwähne ich immer beispielsweise Rosario Livatino und ja, diese unglaubliche Kraft, die dieser Mann ausgestrahlt haben muss, obwohl er leider sehr, ja, sehr isoliert war, selbst auch in Italien.
Ich finde es so spannend, dass du das gerade sagst, weil ich glaube das auch. Man sagt das ja auch ganz häufig so, das sollte so sein, das sollte so kommen. Und ich habe gerade vor kurzem, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, irgendeine Kollegin, glaube ich, hat gesagt, denk mal drüber nach, was würde dein 20-jähriges Ich zu deinem Leben jetzt sagen? Also mein erster Gedanke war so, okay, das habe ich nicht kommen sehen und wie krass. Und weil du das auch eben so gesagt hast, musste ich gleich denken an meinen Lieblingsmotorradreisenden. Das ist ein Spanier. Charlie Sinewan, Und der sagt, der spricht immer davon, dass seine Reise bestimmt wird vom Guionista, der Drehbuchautor. Der hat jetzt noch irgendwas mit ihm vor. Und letztlich spricht er dann davon, ja, es sind halt Umstände, die er nicht beeinflussen kann, vielleicht Schicksal, vielleicht was auch immer. Finde ich ganz spannend, dass du das so siehst. Und lass uns doch mal bei der Staatsanwaltschaft bleiben. Egal, ob es eine Fügung war, egal, was jetzt welchem Thema folgte. Da war es die organisierte Kriminalität. Das ist ja ein sehr, sehr weites Feld. Und lange nicht alles im Bereich OK sind Mafia-ähnliche Strukturen. Da gehört ja sehr viel mehr dazu. Und mir ist aufgefallen, auch so bei der Recherche zu dieser Episode von Mafia, wird ja wahnsinnig selten gesprochen in Deutschland. Also meistens ist OK der gängige Begriff. Und deswegen landet man, wenn man recherchiert, immer super schnell bei dir, weil du das Wort eben immer wieder verwendest oder über dich geschrieben wird unter Bezugnahme auf diesen Begriff. Vielleicht magst du mal allen, die sich damit noch nicht befasst haben, so ein bisschen zum Einstieg diese beiden Begrifflichkeiten erklären. Organisierte Kriminalität einerseits, Mafia andererseits, ist teilweise deckungsgleich, aber eben doch unterschiedlich.
Ja gut, organisierte Kriminalität, man könnte sagen, ist so eine Art Oberbegriff. Was darunter alles fällt, hat einfach mehr Voraussetzungen. Aber von organisierter Kriminalität spricht man, und da gibt es Definitionen, die zum Beispiel in der Konvention von Palermo auch festgehalten wurden. Wir haben eine Vorschrift im SCGB, die eine Definition auch enthält. Spricht man vor allem, wenn es eine gewisse Struktur gibt, meistens hat es auch eine Hierarchie, diese Struktur auf Dauer angelegt ist und so weiter und so fort. Und meistens hat eine organisierte kriminelle Struktur als Hauptziel eben Geld verdienen auf Kosten anderer. Also wenn man das wirklich sehr, sehr stark zusammenfasst. Und mit welchen Mitteln? Das kann Gewalt sein, das kann ja eine Drohung sein, das können unterschiedlichste Methoden sein. Das ist sozusagen, wenn man das sehr stark formalisiert. Die Mafia hat eine Besonderheit, die mehr oder weniger etwas auch mit der Geschichte der Mafia zu tun hat. Nämlich, die Mafia verfügt über etwas, was Soziologen und Kriminologen Sozialkapital bezeichnen. Sozialkapital ist eigentlich ein positiv konnotierter Begriff und will heißen, da die Fähigkeit, könnte man sagen, Netzwerke zu bilden, sich ja mehr oder weniger auch in der Gesellschaft zu positionieren, Leitungsfunktionen zu nutzen und so weiter und so fort. Das heißt, an sich ist Sozialkapital mehr oder weniger was Positives. Innerhalb mafiöser Strukturen ist das Sozialkapital eigentlich mehr oder weniger die Währung. Das sind eben die Beziehungen, die Bekanntschaften, zu dem, was man in Italien die graue Zone bezeichnet. Das heißt, die graue Zone zwischen Politik und Mafia. Und genau das ist das Gefährliche und gleichzeitig die Besonderheit mafiöser Strukturen. Sie zielen immer darauf ab, nicht nur Geld zu verdienen auf Kosten anderer in einer organisierten Art und Weise, sondern auch und vor allem Macht auszuüben und in Machtstrukturen, vorhandenen Machtstrukturen des Staates so einzudringen, dass man die Spuren verwischt, dass man irgendwann nicht versteht, mit wem hat das eigentlich zu tun, dass man das Gefühl hat, ja, lieber als Bürger jetzt, lieber mache ich nichts, weil ich weiß ja nicht, was sonst passieren könnte. Und so entsteht das, was man in Italien Omerta bezeichnet, nämlich ja diese mehr oder weniger bestehende Schweigepflicht innerhalb der Gesellschaft, ja, dass jeder duckt, dass keiner wirklich dann auch den Mut hat, was zu sagen. Und das ist das Gefährliche eben der Mafia, die aus meiner Sicht weniger was mit der typischen Clankriminalität zu tun hat, sondern mehr eigentlich mit Terror. Ich bin auch Verfechter der sogenannten Vereinigungstheorie. Für mich gibt es strukturell keinen Unterschied eben zwischen einer mafiösen, organisierten Struktur und einer Terrororganisation, denn beide zielen eben darauf ab, den Staat nicht nur zu schädigen, sondern teilweise eben auch die Strukturen der staatlichen Macht für sich zu gewinnen.
Das habe ich gelesen in einem Interview und in einem Bericht über dich, weil du ja auch, da kommen wir wahrscheinlich nachher noch dazu, im Prinzip forderst, dass es vergleichbar wie bei Terrorismus Spezialeinheiten gibt innerhalb der Verfolgungsbehörden, spezialisiert auf Mafia und nicht einfach nur die Dezernate organisierte Kriminalität. Hatte ich gesehen, da kommen wir bestimmt nochmal dazu. Hattest du denn in deiner Zeit als Staatsanwalt oder später, naja, als Richter wahrscheinlich nicht, aber als Staatsanwalt viel mit Mafia-Strukturen zu tun? Oder waren es im Arbeitsalltag doch eher Strukturen unterhalb der Mafia?
Ich hatte zweimal Berührungspunkte mit der eigentlichen Mafia, mit der italienischen Mafia. Und in beiden Fällen war das Auffällige eben das, was ich als Überorganisation bezeichne. Wenn ich jetzt irgendeinen von einem Clan in Untersuchungshaft stecke, dann passiert das, was generell passiert. Irgendwann meldet sich ein Anwalt, das ist meistens ein Wahlverteidiger, der den schon oft vertreten hat, und das ist alles gut und im Prinzip auch, ja, Standard, ja. Bei Mafiosi passieren ganz komische Dinge. Also zum Beispiel in der einen Geschichte war es wirklich so, dass innerhalb weniger Stunden Anwälte direkt aus Italien quasi dann Heidelberg erreicht haben. Also das ist schon logistisch für mich fast unerklärlich. Und ja, und das war nicht nur ein Anwalt, sondern das waren dann pro Beschuldigten dann jeweils drei Anwälte. Das waren auch nicht irgendwelche Anwälte, sondern die sind auch tatsächlich in Italien bekannt. Und ja, und sofort kamen ja Anträge und Leute, die ja Besuche statten wollten und so weiter und so fort. Dann kamen auch natürlich Forderungen, was man da alles machen soll. Und ja, also ganz, ganz komische Geschichten. Und in einer anderen Sache, die ich dann später hatte als Haft- und Ermittlungsrichter, da habe ich dann wirklich gesehen, was es bedeutet, mit der italienischen Mafia aus Ermittlersicht zu tun zu haben. Und zwar dahingehend, dass das die Bestätigung für mich war, dass die italienische Mafia in der Hierarchie, wenn es sozusagen eine Hierarchie der organisierten Kriminalität gibt, wirklich weit oben ist. Und das war ganz seltsam. Ein Typ, der dann auch in Untersuchungshaft kam und wo wirklich alle in der JVA, also die Insassen, alle wussten, wer diese Person ist und der wirklich absolut in Ruhe gelassen wurde. Und diese normalen Hierarchien, die einfach in einer JVA bestehen, ja, unter sozusagen Kriminellen, unter normalen Kriminellen, die galten einfach für ihn nicht. Und jeder wusste, wer er ist. Und wie gesagt, er wurde schlichtweg in Ruhe gelassen. Und tatsächlich ging es auch in dem Fall auch darum, dass er nach Deutschland einfach gekommen ist, um Geld hier zu investieren. Das war eine gewisse Summe an Bargeld und die hat er im Prinzip investiert in schon vorhandenen mafiösen Strukturen hier und natürlich in vorhandenen organisierten Strukturen hier. Und das ist so ein bisschen das, was Ermittlungen immer wieder hergeben, dass die italienischen Mafiosi alles dafür tun, dass sie sich nicht selbst sozusagen die Hände irgendwie dreckig machen, dass sie keine Spuren hinterlassen, dass sie immer die Hintermänner sind. Und ja, das macht das Ganze halt unheimlich schwierig und gefährlich gleichzeitig, weil man merkt, da ist auch eine gewisse, ja, man könnte fast sagen, kriminelle Tradition dahinter.
Ja, und das macht's wahrscheinlich einfach bis zum gewissen Grad auch so sicher. Weil du bist es ja nie selbst, der auf frischer Tat bei irgendwas ertappt werden kann. Finde ich, aber das finde ich ja erstaunlich. In einem deutschen Gefängnis und dann respektieren das alle Häftlinge einfach. Weil da war ja, bis er kam, war ja jemand anders, der Big Babbo. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Ja, der wurde ja auch nicht irgendwie, also der wurde schlicht und ergreifend in Ruhe gelassen. Also so nach dem Motto, für ihn gelten einfach andere Regeln.
Aber wieso war der da in dem Gefängnis schon so bekannt? Also war der so aktiv schon in Deutschland? War der, wie spricht sich sowas rum? Gibt's da eine Knastzeitung, Knastticker, Obacht, Big Boss?
Quasi schon aktiv in Karlsruhe, schon einige Monate. Und da wusste schon jeder, im Prinzip, woher der kam und zu welchem Clan er gehörte. Und dann war tatsächlich, ja, alles schon gesagt. Ja.
Finde ich erstaunlich, dass allein der Ruf da schon ausreicht, um dann so ein Standing zu haben. So, bevor wir jetzt ganz in die Untiefen der Situation in Deutschland abtauchen, lass doch vielleicht wirklich erst nochmal einen Blick auf Italien werfen. Ich glaube, das eine geht einfach nicht ohne das andere. Und ich habe gelesen, dass, ich glaube, seit den 1960er Jahren Deutschland eigentlich zunächst erst sowas war wie ein Ort des Rückzugs für die italienische Mafia. Also nicht im Sinne von Sommerfrische oder so, wie du es in USA machst, sondern weil es da einfach entspannter war und man der italienischen Justiz so ein bisschen entfliehen konnte. Vielleicht deswegen mal ein Blick nach Italien. Wie hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte die Mafia da verändert? Und wie weit ist das, was dort existiert, vielleicht auch in der aktuellen Variante, wie weit ist das entfernt von dem, was wir kennen aus dem Paten oder aus den Sopranos? Wie weit liegt das auseinander?
Also in groben Zügen kann man die Geschichte der Mafia in Deutschland ab den 60er Jahren ja in mehr oder weniger drei Etappen beschreiben. In der Tat mit, ja, man könnte sagen, der ersten Welle der Gastarbeiter aus Italien kamen eigentlich wenige aus, ja, Sizilien, Kampanien, Kalabrien, sondern die ersten waren tatsächlich mehr Norditaliener. Und das hatte einen Grund, wieso vor allem aus Sizilien kaum jemand kam, weil die Mafia nämlich nach 1955, das war das erste Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und Italien, die Mafia tatsächlich versucht hat, vor Ort die Verwaltungsbehörden so zu bestechen, so unter Kontrolle zu halten, dass die Leute eben nicht nach Deutschland geschickt werden. Irgendwann, ja, ging es schlicht und ergreifend nicht mehr, weil der Druck einfach, der soziale Druck sehr hoch war. Und ja, so kamen die ersten, ja, Sizilianer, die ersten aus Kalabrien. Und Deutschland war für die Mafiosi völlig uninteressant. Sie hatten auch keinen Grund, nach Deutschland zu kommen. Dann gab es in den 70er Jahren tatsächlich einen Richter, der ist in Deutschland überhaupt nicht bekannt, aber war in Italien eine wirklich großartige Persönlichkeit. Cesare Terranova ist leider 1979 von der Cosa Nostra ermordet worden, war verantwortlich auch für die Verhaftung eines der größten und wichtigsten Mafia-Bosse überhaupt, Luciano Ligio. Und Cesare Terranova meinte es wirklich ernst und hat einigen Mafiosi das Leben schwer gemacht. Und da kamen die ersten nach Deutschland, weil es damals in der sozusagen zwar Geschichte der europäischen Integration schon einige Zusammenarbeiten gab zwischen den Behörden, aber nicht auf justizieller Ebene. Und deswegen war es sehr, sehr schwierig, selbst wenn ich einen Haftbefehl aus Italien hatte, diesen in Deutschland zu vollstrecken. Es gab absurde Fristen, die man einhalten musste. Also es war wirklich schwierig. Und das wussten die Mafiosi. Also haben die sich dann eben, ja, Ballungszentren ausgesucht, wo hier schon zum Beispiel Gastronomie vorhanden war, wo hier schon viele aus den eigenen Orten waren, damit sie sich im Prinzip auch wohler fühlten. In den 80er Jahren, das ist die zweite Etappe, hat sich die Mafia dann in Deutschland wiederum so wohl gefühlt, dass die ersten Investitionen erfolgten, dass die teilweise in manchen Städten versucht haben, Schutzgelderpressung durchzusetzen. Das war bis noch in den 80er Jahren ein Geschäftsmodell der vor allem sizilianischen Cosa Nostra. Das hat aber nicht so funktioniert, also vor allem diese Schutzgelderpressung nicht, weil man den strategischen Fehler gemacht hat, auch teilweise Unternehmer anzusprechen, die nicht Italiener waren, und die haben dann auch tatsächlich angezeigt. Und so war das halt einfach heiße Nummer, eine heiße Kiste. Das hat man dann gelassen und ist dann einfach rübergegangen, hat gesagt, naja, wir haben sowieso ein Riesenproblem in Italien, nämlich das Bargeld, was wir aus den Betäubungsmittelgeschäften verdienen. Und das war in den 80er Jahren tatsächlich dann ein Riesengeschäft. Das kann man sich nicht vorstellen. Exponentielle Gewinne, die erzielt wurden. Und dann war Deutschland perfekt, weil man hier dann einfach, ja, das Geld, was man in Italien nicht mehr so leicht investieren konnte, da war dann auch die Gesetzgebung entsprechend angepasst worden. das war dann in Deutschland überhaupt kein Thema. Hier konnte man Grundstücke in bar erwerben, Luxusgütern, alles Mögliche. Und so ist quasi Deutschland als Rückzugsort zum eigentlich schon operativen Ort geworden. Und als dann die Mauer fiel.
Stimmt, im Osten, ne, wurde ganz viel investiert.
War dann tatsächlich einfach, ja, so nach dem Motto, jetzt können wir alles einkaufen. Und es waren Einkaufstouren. Also die kamen wirklich mit, ja, vollen Koffer mit Bargeld und haben alles Mögliche erworben. Von Restaurants, Geschäften bis hin zu Grundstücken, teilweise auch leerstehende Grundstücke, Lager, alles Mögliche. Und so konnte die Mafia hier dann auch ein gewisses auch Immobilienvermögen aufbauen. Und dann ging es weiter. Und zwar hat vor allem die 'Ndrangheta, ja, verstanden, dass die Aktion, die die Cosa Nostra in den 80er Jahren gestartet hatte, nämlich den italienischen Staat herauszufordern, im Prinzip eigentlich nur ins Nirvana führt und nur für Verluste sorgt. Und die 'Ndrangheta hat dann die Strategie dahingehend gewechselt, dass sie wirklich gesagt haben, also weniger Stress wie möglich, aber dafür alles unter dem Radar. Und investieren, investieren, investieren. Und so ist die 'Ndrangheta dann mit der Zeit tatsächlich die mächtigste Mafia-Gruppierung weltweit geworden. Sie haben sich Vertrauen erbaut. Mit diesem Vertrauen konnten sie die Drogenkartelle monopolisieren. Und heute wissen wir, dass zwischen 80% und 85% des internationalen Kokainhandels, also im Prinzip das, was wirklich auch das meiste Geld abwirft, mittelbar oder unmittelbar etwas mit der 'Ndrangheta zu tun haben. Das heißt, selbst die Straßenverkäufe werden im Prinzip kommissioniert. Und das ist einfach eine Entwicklung gewesen, die irgendwann einen Zeitpunkt erreicht hatte, wo man einfach nicht mehr, ja, zurückgehen konnte. Das war irgendwann Mitte der 90er Jahre dann zu spät.
Was ich ganz spannend fand, war, das habe ich auch bei dir gelesen, dass die Mafia dann eben erkannt hat, dass man, also jetzt in Italien, mit diesen kriegerischen Handlungen letztlich, mit den Mafiakriegen, sich nicht so gut weiterentwickeln kann, wie mit schlichten Gebietsaufteilungen. Und dass die Mafia eben heute auch, du hattest es eben schon so ein bisschen angedeutet, einfach komplett anders agiert. Ist das immer noch, ich sage jetzt mal, Mafia State of the Art? Gebiete aufzuteilen, das ist so. Und das auch ohne, da frage ich mich, wie funktioniert das, dass man diese Gebiete aufteilt, ohne letzten Endes doch wieder in so kriegerische Streitigkeiten zu verfallen?
Naja, die 'Ndrangheta hat im Prinzip, was das angeht, das Sagen. Denn ohne die 'Ndrangheta geht zum Beispiel, was Rauschgiftgeschäfte betrifft, so gut wie gar nichts. Und diese Monopolstellung nutzt sie natürlich aus, um sich natürlich die Gebiete zu ergattern, die am interessantesten sind. Es ist kein Zufall, dass Stuttgart, Berlin, ja teilweise Frankfurt komplett in den Händen der 'Ndrangheta sind. Weniger wichtigere Städte dann wiederum Berlin, ja, absolut. Weniger wichtigere Städte unter dem Aspekt dann eher der Cosa Nostra zuzuordnen sind. Ja, aber die Camorra ist genauso aktiv. Es gibt auch tatsächlich, ja, man könnte sagen, wie so eine Art Joint Venture. Also es gibt die Möglichkeit, dass man auch nicht nur Gebiete, sondern Geschäfte untereinander aufteilt. Zum Beispiel, dass man gemeinsam Riesenladungen von Kokain oder Amphetamine oder sonstig irgendwelche Rauschgifte einliefern lässt, damit man das Risiko streut. Also dass man nicht, was weiß ich, dann plötzlich 30, 40 Millionen Euro verloren hat, sondern dass mehrere einfach mitmachen. Und das klappt tatsächlich. Und das, weil es klappt, wird es dann einfach weitergemacht. Und das klappt jetzt nicht nur seit ein paar Jahren, sondern das klappt seit Mitte der 90er Jahre, nämlich nach Beendigung des zweiten Mafiakrieges, der auch tatsächlich in Deutschland beendet wurde. Denn der große Chef sozusagen der sizilianischen Cosa Nostra nach der Verhaftung von Totorina war Matteo Messina Denaro. Und er hat Friedensschluss oder Friedensvertrag oder was weiß ich, wie man es nennen will, mit der Stida, also diese Untergruppierung ursprünglich der Cosa Nostra, die dann später der Cosa Nostra gefährlich wurde, geschlossen. Und dann ab Mitte der 90er Jahre gab es eigentlich bis heute keine großartigen Morde. Selbst Duisburg weiß man seit ein paar Jahren, dass das eigentlich mehr so, ja, eine familieninterne Geschichte war. Natürlich waren es rivalisierende Clans, aber gleichzeitig waren es auch Clans, die ja jahrelang zusammengearbeitet haben. Und es war eine Nichtigkeit mehr oder weniger, die dann eben dazu führte, dass man am Ende diese Fehde gestartet hat. Aber den Fehler wird den Drangheta, die ohnehin diese Fehler schon seit 30 Jahren nicht mehr begeht, nie wieder begehen. Wenn, dann muss irgendwas passieren, was sowieso zu einer Neuordnung dann der mafiösen Strukturen führen könnte. Ich bin zum Beispiel sehr gespannt, wie Legalisierungspolitik sich auf die Mafia und die Aufteilung auch von Gebieten auswirken kann. Da müssen wir noch natürlich schauen, wie sich da die einzelnen Clans positionieren. Aber sowas zum Beispiel könnte natürlich einschlagen.
Ja. Ja, wobei ehrlicherweise muss man sagen, nach dem aktuellen Stand nützt alles bisher eher, würde ich jetzt einfach mal tippen. Also jetzt nicht, zumindest für die du auf die Straße schickst zum Verkaufen. Freimengen sind einfach größer, aber du hast ja das, was du eigentlich erreichen wolltest, noch gar nicht so richtig umgesetzt. Das heißt, da sind wir momentan in so einer Ausführungsgap. Mal gucken, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Ja, Social Clubs mal wirklich am Start sind. Das ist ein großes Problem. Jetzt hast du sehr viel über Drogen schon uns erklärt. Was sind denn sonst so in Italien die wichtigsten Geschäftsfelder heutzutage? Was deckt die Mafia sonst noch so ab? Was sind so die Haupteinnahmequellen?
Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. In Italien ist ja die Prostitution beispielsweise immer noch illegal. Und die, sagen wir so, Prostitution oder das, was man als Rotlichtmilieu bezeichnet, ist natürlich immer ein Nährungsboden für mafiöse Strukturen. Weniger für die Cosa Nostra und auch weniger für den 'Ndrangheta, aber die Camorra ist zum Beispiel immer in dem Bereich schon tätig gewesen. Dann gibt's alles, was so ja mehr oder weniger illegale Spiele, Wetten angeht, wo die mafiösen Strukturen sehr, sehr stark unterwegs sind. Aber jetzt werde ich etwas sagen, was vielleicht eher unangenehm ist für auch diejenigen, die glauben, dass Mafia ja wirklich nur eine Unterwelt ist. In Italien gibt es einfach strukturell bedingt, verfassungsbedingt, ja, eine Säule des Sozialstaates nicht. Und das ist das, was wir als universellen Anspruch auf Sozialhilfe kennen, was in Deutschland mit dem damaligen Bundessozialhilfegesetz 61 eingeführt wurde, was das Bundesverwaltungsgericht vorher schon in einem Urteil 57 verankert hatte. Und was für uns selbstverständlich ist, heute haben wir eben das Bürgergeld, ja. Aber jedenfalls eine Sicherung des Existenzminimums. Und jetzt weiß man, Italien ist ein reiches Land. Ich meine, immerhin auch das industriell eines der wichtigsten Länder in Europa. Und trotzdem ist Italien, obwohl es als moderner Staat gilt, ein Staat, der eben die Säule des eben universellen Existenzminimums nicht hat. Also schlicht und ergreifend, es gibt dort kein Bürgergeld. Es ist 2018 nach wirklich politischen Diskussionen, die fast 7-8 Jahre gingen, mit Ach und Krach eingeführt worden. Und Giorgia Meloni, also die jetzige Regierungschefin, hat das mit Ablauf von September 24 wieder abgeschafft. Und wieso komme ich auf diese Thematik? Weil die Mafia im Prinzip die Lücke schließt, die das nicht vorhandene Sozialabsicherungssystem eben hinterlässt. Also sprich, als es die Corona-Pandemie gab, da konnte man eben, wenn man keine Einnahmequellen hatten, dann im Prinzip entweder nicht überleben oder sich irgendwie woanders Geld holen. Und plötzlich war die Mafia da. Sie war mit einem Geschäftsmodell da, was eigentlich heutzutage keine Rolle mehr spielen müsste, nämlich mit Wucherkrediten. Und ja, und die Mafia reagiert immer auf solche eben soziale Engpässe. Immer dann, wenn der Staat scheitert und vor allem, was das Sozialsystem angeht, scheitert, ja, da sind die Mafiosi da. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, wir haben also relativ klare Anhaltspunkte, dass das größte Problem der Mafia derzeit eben diese Unsummen an Bargeld sind, die eben investiert werden müssen. Und trotzdem kommt kein Mafioso auf die Idee zu sagen, okay, ich investiere das Geld eben in sozialen Strukturen wie, was weiß ich, Kindergärten, Schulen, alles Mögliche, was eben im Süden Italien vor allem auch fehlt. Und Das ist kein Zufall, sondern das ist eben Absicht. Das heißt, die Mafia profitiert genau davon, dass die prekären vorhandenen Verhältnisse eben prekär bleiben. Und deswegen muss man den Satz korrigieren und sagen, naja, die Mafia gibt's im Süden, weil der Süden arm ist, in umgekehrt, der Süden ist arm, weil es die Mafia immer noch gibt. Denn tatsächlich schafft die Mafia eben dann diese Ausgleichsstrukturen, aber in einer Art und Weise, dass daraus dann eben neue Abhängigkeiten entstehen. Und ja, und da hat der Staat dann von vornherein verloren. Wenn ich einem jungen 19, 20, 21-Jährigen, der keine Arbeit findet, die Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten in Italien ist sehr hoch, vor allem im Süden, wenn der Staat ihm keine Alternative bietet, wie beispielsweise ein Startgeld, sei es Existenzgründerzuschuss oder eben Bürgergeld, zumindest für eine Zeit als Überbrückungsgeld, ja, dann ist klar, was der 21-Jährige macht, wenn ihm angeboten wird, für 100, 150 Euro am Tag irgendwo zu stehen und zu gucken, dass niemand vorbeiläuft, und wenn jemand vorbeiläuft, der verdächtig ist, das einfach zu melden oder als Pusher oder eben direkt als Straßendealer. Das machen die, das riskieren die, und ja, dann braucht man sich eben nicht zu wundern, dass die Strukturen, die schon vorhanden sind, ja, noch stärker werden.
Und vor allem, ganz ehrlich, kann ihm ja auch keiner vorwerfen. Würde wahrscheinlich, also ich spreche zumindest für mich, wenn du in dieser ausweglosen Situation lebst, sich irgendwo hinstellen und Schmiere stehen, wenn das die einzige Möglichkeit ist, dich und deine Familie zu ernähren. Manchmal hast du ja sogar noch die Pflicht, eben dann das Geld mit zur Familie zu bringen. Ich werf da nicht den ersten Stein. Und noch eins weitergehend, rein wirtschaftlich betrachtet, so hart das jetzt klingt, ist es aus Sicht der Mafia ja irgendwie sinnvoll, das genau so zu machen, wie sie es machen. So hart das jetzt klingt, rein wirtschaftlich betrachtet. Warum sollst du an dem System was ändern, das dir die Leute in die Arme treibt? Und letztlich ist das ja dann politisches Versagen. Und das ist ja nicht der einzige Vorwurf, den du gegenüber Meloni erhebst. Also zum einen Bürgergeld war das eine Thema, da waren aber ja noch ein paar andere, weshalb du sagst, Italien macht alles falsch.
Ja, also ich gehe sogar einen Schritt weiter, und für mich ist es alles zusammengenommen eigentlich, ja, anders kann man es eigentlich nicht nennen, eine Mafia-Förderungspolitik. Innerhalb der ersten 100 Tagen, nachdem sie Regierungschefin wurde, kam sie auf die glorreiche Idee, die Bargeldobergrenze zu erhöhen, beispielsweise. Ja, also ich meine, klar, natürlich kann man mit einer Bargeldobergrenze nicht alle Probleme lösen, aber man macht tatsächlich es den Mafiosi deutlich schwieriger, und trotzdem hat sie es gemacht. Sie hat.
Warum?
Ja, warum? Eben. Ja, um im Prinzip den Strukturen zu helfen, ja, über die wir heute sprechen. Und ja, sie hat den Tatbestand des Amtsmissbrauchs abgeschafft. Sie hat vielleicht den derzeit bekanntesten Schriftsteller Italiens, Roberto Saviano, der seit Jahren über Mafia schreibt, und ja, natürlich auf jeden Fall einer der ersten, der hätte eingeladen werden müssen, als es um die Frankfurter Buchmesse ging, hat sie nicht eingeladen oder mehr oder weniger quasi abgeladen. Es ist, wie soll ich sagen, es ist einfach, wenn man sich insgesamt die Politik von Meloni anschaut, ein Armutszeugnis. Die Anti-Mafia-Kommission ist mit einer Verzögerung von fast einem Jahr gebildet worden. Also in Italien gibt es jedes Mal, wenn das Parlament neu gebildet wird, weil es eben Neuwahlen gab, die Pflicht, eine Anti-Mafia-Kommission zu bilden, die dann jährlich einen Bericht eben herausgibt, wo da drin steht, welche eben Verfahren gegen die Mafia geführt werden. Aus deutscher Sicht ist dieser Bericht sehr interessant, weil es da auch immer ein Kapitel Deutschland gibt. Dieser Bericht ist gerade erschienen. Es ist ein Witz. Also normalerweise hat so ein Bericht zwischen 450 und 500 Seiten Umfang. Das sind knapp 200, 250 Seiten. Das Kapitel über Deutschland kann man eigentlich, also ich kann es nicht empfehlen zu lesen, weil da steht so gut wie gar nichts. Das ist eigentlich eine klare Linie, die da gefahren wird. Die Anti-Mafia-Kommissionspräsidentin, die gewählt worden ist, hat überhaupt keine Erfahrung, was ja Mafia-Prozesse oder überhaupt was Ermittlungen im Mafia-Bereich angeht. Sie ist ja im Prinzip eine ja, politische Persönlichkeit, die ja mit Mafia bis dahin nichts am Hut hatte, was auch eine einmalige Angelegenheit ist. Bisher waren es immer hochkarätige, meistens entweder Richter, Staatsanwälte oder ja, oder jedenfalls Minister, die irgendwie, was weiß ich, Justizminister früher waren, die dieses Amt dann eben bekleiden. Und das ist für mich alles ja ein klares Zeichen, in welche Richtung es
geht. Sozialkapital?
Ja, Sozialkapital, beziehungsweise auch tatsächlich ein bisschen so eine Politik des neuen Image. Man möchte eben über gewisse Themen einfach nicht reden. Und ein bisschen werfe ich das auch, ja, der deutschen Politik vor, weil Mafia ein Thema ist, was nicht so gerne, sagen wir so, in Talkrunden angesprochen wird. Es gibt kaum Politiker, die es wagen zu sagen, ja, wir haben dieses Problem und wir müssen jetzt was tun. Ja, und ähnlich versucht es jetzt die Meloni auch. Sie sagt, ja, je weniger wir darüber reden, wir darüber berichten, je weniger wir auch ermitteln, ja, umso sauberer ist sozusagen unser Image. Made in Italy ist für Giorgia Meloni das Wichtigste.
Was ja totaler Quatsch ist. Je weniger du drüber sprichst und je weniger du überlegst, was man dagegen tun kann, desto besser funktioniert. Das ist doch irgendwie logisch. Also das ist ja Kindergartenniveau. Weißt du, ich halte mir die Augen zu und wenn ich dich nicht sehen kann, kannst du mich auch nicht sehen. Was ist das denn für ein Ansatz? Also nach allem, was ich so gelesen habe über deine Vorträge und auch in deinen Interviews, war bei mir am Ende immer so der Gedanke, ein Schelm, wer da jetzt was Böses denkt. Also wenn du dir das alles so Stück für Stück anguckst und was ich so überhaupt nicht nachvollziehbar finde, gerade diese einschneidende Ermordung von Falcone, hätte doch eigentlich Anlass sein müssen, um dauerhaft besonders hart durchzugreifen. Eine Zeit lang war das ja so, so habe ich das jetzt rausgelesen. Aber dauerhaft dabei zu bleiben, damit sowas eben nicht wieder passiert. Mir war zum Beispiel überhaupt nicht klar, also ich habe darüber gelesen und es war natürlich ein wahnsinnig dramatisches Jahr und wie ich sage, einschneidendes Erlebnis. Aber ich wusste nicht, dass das jetzt aus deiner Wahrnehmung den Stellenwert einer ultimativen Katastrophe. Also du hast, glaube ich, vorhin gesagt, für euch so ein Stück wie 9-11. Das war mir jetzt beim Lesen so nicht klar. Das fand ich sehr bemerkenswert. Aber wenn dem so ist, warum war das nicht der Anlass, dauerhaft zu sagen, so, bis hierhin und jetzt weichen wir keinen Schritt mehr und zwar nie wieder? Das verstehe ich nicht.
Naja, weil den Politikern in Italien die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft, die wiederum verfassungsrechtlich ein sehr hohes Gut ist, immer schon ein Dorn im Auge war. Und natürlich auch gerade das Jahr 92, ich nenne das mal so, ein Wendepunkt in der italienischen Geschichte, das war zum einen das Jahr, wo Giovanni Falcone und Paolo Borsellino ermordet wurden. Das war aber auch gleichzeitig das Jahr, in dem im Monat Februar die Urteile aus dem Maxi-Prozess, der zwischen 86 und 87 stattfand in Palermo, wo eben 415 Angeklagten vor Gericht standen, und zwar alles eben Cosa Nostra-Mitglieder, zu 87% bestätigt wurden, und zwar im Kassationshof, also vergleichbar wie BGH in Deutschland. Das war im Prinzip ein großartiges Ereignis, hatte keiner damit gerechnet, und gleichzeitig aber natürlich ein Todesurteil für Falcone und Borsellino. Aber 92 war auch das Jahr, in dem dann im April ein Riesenskandal aufgedeckt wurde, auch eben von Seiten der Staatsanwaltschaft, diesmal Mailand, die gezeigt haben, dass es eigentlich kaum einen Politiker gibt, der eben nicht korrupt ist. Über 500 Haftbefehle wurden erlassen innerhalb von wenigen Monaten. Und damit war die gesamte italienische politische Klasse bis auf wenige Parteien weggefegt. Und vor allem auch die zwei wichtigsten Parteien, die in den letzten, also in den Jahren zuvor eben die Regierung gestellt hatten. Und ohne eine unabhängige Staatsanwaltschaft wäre das nicht möglich gewesen. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, wenn Giorgia Meloni, nachdem eben das Projekt Albanien nicht funktioniert hat, siehe da, weil ein Haft- und Ermittlungsrichter in Rom gesagt hat, Leute, so funktioniert das nicht. Wir können nicht einfach Leute ohne Haftbefehl mehrere Tage von A nach B verschieben. Und vor allem, müssen wir wirklich eingehend prüfen, wenn wir diese Leute eben abschieben, ob die Länder, in denen die Leute zurückgeschoben werden, auch sicher sind. Und das ist nun mal eine richterliche Entscheidung des Einzelfalles und nicht irgendwie eine Verordnung, die ihr erlassen könnt. Lange Rede, kurzer Sinn, seitdem eben das nicht geklappt hat und das war das Prestigeprojekt schlechthin der Partei von Meloni. Ja, jetzt sind die Magistrate, also die Richter und Staatsanwälte wieder schuld und jetzt will sie sogar an die Unabhängigkeit der Richterschaft. Und das wird, also wenn sie das wagt, dann wird es in Italien ein wirklich großes Erdbeben geben.
Wie ist das, interessiert mich jetzt, wie ist das denn in Italien? Gehen dann nicht die Richter und die Anwaltsverbände jetzt schon auf die Barrikaden?
Ja, also es gab tatsächlich, nachdem es heftige Kritik von Seiten der Regierung in Bezug auf diese Urteile gab, gab es ja einen sehr, sehr starken Gegenwind. Aber tatsächlich ist es natürlich trotzdem eine politische Entscheidung und ich würde mich nicht wundern, wenn man den Schritt wagt. Ja, weil Giorgia Meloni hat im Prinzip nur diese Karte noch zu spielen. Alles andere wird schwierig. Also es gibt, man könnte es vielleicht so sagen, es gibt keinen Plan B.
Nö, aber das ist ja so ein bisschen Plan zur Abschaffung eines Rechtsstaats.
Ja, vor allem, wie gesagt, die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft ist in Italien wirklich eine heilige Kuh. Die Staatsanwaltschaft hat auch einen, ja, könnte sagen, einen eigenen Rat. Es ist eine Selbstverwaltungsautonomie, die da vorhanden ist. Und auf die ist man natürlich nicht nur stolz, sondern das ist eine Verfassungsgarantie. Und vor dem Hintergrund werden die Staatsanwälte auf jeden Fall dafür kämpfen, dass es aufrechterhalten bleibt.
Herr Fromm, du weißt ja nicht, was dann der nächste Schritt wäre. Deswegen bin ich sehr froh, dass es bei uns ja geklappt hat, jetzt zumindest die Unabhängigkeit der Richterschaft schon nochmal zu stärken. Resilienz-Bundesverfassungsgericht. Jetzt muss man mal sehen, wie sich es bei den Landesverfassungsgerichten auswirkt. Aber ich denke immer so, wenn du manche Dinge wahrnimmst, die auf der politischen Ebene in Italien geäußert werden, es ist ja irgendwie wie ein Déjà-vu. Das gibt sicher alles gar nichts. Von daher bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Italien ist leider wirklich auch geschichtlich insofern nicht uninteressant, weil viele Experimente auch in Italien ja begonnen haben, von Mussolini bis hin zu Berlusconi. Trump ist nichts anderes als ein amerikanischer Berlusconi. Und deswegen, wenn wir jetzt eine Giorgia Meloni haben, naja, dann kann man sich vorstellen, wie Parteien, die ja rechts von konservativ stehen, wie Parteien eigentlich versuchen, immer dann den Rechtsstaat zu konterkarieren, indem man was angreift, vor allem die Justiz. Also das ist irgendwie so ein ungeschriebenes Programm von Parteien, die sich eher als reaktionär oder vielleicht sogar rechtsextrem bezeichnen können.
Wir hoffen, es ist ungeschrieben. Manchmal, wenn du einfach so guckst, was einfach nur in Europa passiert. Du brauchst ja nur Polen gucken, ja? Und da denke ich manchmal, irgendwo muss doch irgendeiner auf Telegram oder so einen kleinen Leitfaden geteilt haben. Ja, wo genau alle machen dasselbe. Irgendjemand hat da so einen kleinen Ratgeber für Faschisten rausgegeben. Ich weiß es nicht. Und wahrscheinlich in irgendeiner Telegram-Gruppe. Weil wir jetzt so oft Falcone erwähnt haben, das will ich nicht vergessen. Erklär doch mal ganz kurz, was ist denn die Falcone-Methode?
Die Falcone-Methode ist eigentlich nichts anderes als das, was wir heute Finanzermittlungen bezeichnen. Giovanni Falcone hatte Anfang der 80er Jahre ein Verfahren gegen einen gewissen Rosario Spatola. Das war so ein relativ großer Unternehmer auf Sizilien, hatte etwa 400 Mitarbeiter, war ein, man könnte sagen, Baulöwe. Und Rosario Spatola war klar, also der war Mafioso, man musste es ihm irgendwie nachweisen. Und das Problem war, dass er immer wieder vor Gericht deswegen Gewinne erzielen konnte, weil er gesagt hat, nee, also mit der Person habe ich nichts zu tun. Nee, mit dem habe ich auch nichts zu tun. Und den kenne ich sowieso nicht. Und Falcone war es dann irgendwann zu leid. Er war vor seiner Zeit in Palermo, wo er Strafrecht dann eben gemacht hat, als Ermittlungsrichter, war er Insolvenzrichter und hatte einige komische Sachen beobachtet, wie beispielsweise Firmen, die kettenmäßig pleite gehen und eigentlich immer dieselben Akteure dahinter stehen und ja vom Staat Geld kassieren für, was weiß ich, öffentliche Infrastrukturprojekte. Und diese Firmen gehen immer pleite, nachdem komischerweise die Zahlungen erfolgt sind. Und ja, und dann kommt die nächste Firma, kriegt die quasi Vergabe und dann wird die wiederum pleite. Und ja, und dann hat er gedacht, okay, es gibt einen Weg, Verbindungen nachzuweisen. Natürlich 80er Jahre, Zahlungsverkehr anonym ging nicht, ja. Und deswegen war es damals eine sehr, sehr erfolgreiche Methode. Er hat wirklich, ist penibel hingegangen, hat jede Überweisung überprüft, Schecks und alles Mögliche, hat das zusammengestellt und dann konnten natürlich die Mafiosi vor Gericht nicht sagen, ja, ich habe dem zwar 100.000 Euro, also umgerechnet Lire, 100 Millionen zur Verfügung gestellt, aber ich kenne den nicht, ja, oder habe von dem wiederum so und so viel bekommen, aber ich habe mit dem nichts zu tun. Das war dann nicht mehr möglich. Hinzu kam natürlich dann auch, dass tatkräftige Unterstützung von einigen Reumütigen dann bekommen hat, also Leute, die ausgestiegen sind aus der Mafia. Also der berühmteste war Tommaso Buscetta und Buscetta hat dann diese ganzen Verbindungen schlicht und ergreifend in mehreren Vernehmungen, die da durchgeführt wurden, dann bestätigt. Und so war dann eben das Gesamtbild so klar, dass die eben verurteilt werden mussten. Aber das eben auf der Grundlage eines Straftatbestandes, den es in Italien zwar gibt, aber hier nicht. Und zwar eben dieser berühmte Paragraph 416b des italienischen Strafgesetzbuches, wo eben die Zugehörigkeit zur Mafia ähnlich wie die Bildung einer terroristischen Vereinigung eben unter Strafe gestellt wird mit einer Höchststrafe von 20 Jahren. Und da ist es dann völlig egal, was die Leute tun, ob sie jetzt mit Rauschgift handeln, Waffen oder was weiß ich was. Sobald der Staat den nachweisen kann, dass sie sich kennen und dass eben da klar ist, es ist eine Mafiastruktur, dann ist das ein Straftatbestand, den man vor Gericht relativ gut auch nachweisen kann. Und erstaunlicherweise hatte Falcone im Vorfeld ja Beobachtungen gemacht, dass dieser Rosario Livatino, also Rosario Spatola, Entschuldigung, dass Rosario Spatola eben ja auch Beziehungen zu den USA hat. Und ja, und dort natürlich von Amerikanern, im Nachhinein hat sich herausgestellt, das waren auch ja italo-stämmige Amerikaner, Unmengen an Geld überwiesen erhalten hat. Und das war die sogenannte Pizza Connection, eine der ja großartigsten und spektakulärsten Ermittlungen, die in den 80er Jahren liefen. Im Prinzip verlief das so, dass aus der Türkei Opium importiert wurde, auf Sizilien verarbeitet wurde und dann in die USA verkauft wurde und dann wiederum das Geld eben natürlich zurückfloss. Und diese erste wichtige Etappe, das war eben eine Anklage Anfang der 80er Jahre, die führte eben dazu, dass Rosario Spatola verurteilt werden konnte, zusammen mit 71 anderen Mitgliedern eben seiner Gruppierung. Und diese Methode war dann auch die Grundlage später für den Maxi-Prozess. Und das hat sich dann etabliert. Heute nennt man das eben Finanzermittlungen. Ja, ob Giovanni Falcone heute noch Follow the Money sagen würde in einer Welt, in der es wiederum unheimlich schwierig und komplex ist, dem Geld hinterher zu rennen, weil man heute sehr wohl anonym auch Geld hin und her überweisen kann, das mag ich eher zu bezweifeln. Ich glaube, Falcone würde sich im Gegensatz eher darüber freuen, dass wir heute Methoden haben, ja, zu observieren, den Menschen wirklich das Leben schwer zu machen, wenn wir das wollen, die es in den 80er Jahren nicht gab, wo es wirklich schwer war, längerfristige Observierungen durchzuführen. Telekommunikationsüberwachung war einfach, ja, das war kein Thema oder kaum ein Thema. Heute kann man da viel mehr und das wäre wahrscheinlich die neue Falcone-Methode, würde da mehr seinen Schwerpunkt legen.
Ja, aber es war ja offensichtlich seinerzeit outstanding, denn er war ja sogar in Deutschland und hat beim BKA Vorträge gehalten und da sein Wissen weitergegeben. Das fand ich ziemlich grandios. Umso trauriger, dass Deutschland nicht so wirklich nach Italien guckt, um sich das als Negativbeispiel zu nehmen, was passieren kann, wenn man eben nichts tut. Es gibt da so ein paar Ansatzpunkte. Und bevor wir dazu kommen, was du dir rechtspolitisch wünschst, fände ich es noch ganz gut, ja, jetzt noch mal ein bisschen genauer in Deutschland gucken. Also reiner Rückzugsort, lange vorbei. Das ist hier ja, Deutschland, Heimat der Mafia, wie wir eben schon ein bisschen so gehört haben. Sind es bei uns denn dieselben Geschäftsfelder oder sind es bei uns ein bisschen andere? Und kannst du die Vorgehensweise der Mafia in Deutschland absolut gleichsetzen mit der Vorgehensweise in Italien oder gibt es da schon Unterschiede, würdest du sagen?
Also in Italien hat die Mafia natürlich eine territoriale Übermacht, die nicht vergleichbar ist. In Deutschland macht die Mafia vor allem das, was in Italien immer weniger gelingt, nämlich Geldwäsche, und zwar strukturell, durch Unternehmensgründungen, durch unheimlich viele Transaktionen, vor allem in Bereichen, also viele denken immer Geldwäsche automatisch Gastronomie, Restaurants und Eisdielen, das ist tatsächlich nicht mehr möglich, diese enormen Geldeinnahmen, die aus Rauschgiftgeschäften kommen, mit einem Restaurant einfach in einem legalen Umlauf zu bringen. Das ist ein unmögliches Unterfangen, auch zu kompliziert, ja. Viel einfacher ist es mit Dienstleistungsgeschäften, viel einfacher ist es mit Spielcasinos, viel einfacher ist es mit der Schutzgelderpressung 2.0, nenne ich sie mal so. Das heißt, mit Produkte platzieren, die Leute auch kaufen. Also in der Gastronomie werden dann halt einfach...
Ist das mit dem Mozzarella?
Zum Beispiel Mozzarella, Käse, Wein, ja. Wieso? Weil man einfach verstehen muss, Geldwäsche ist ein Verlustgeschäft für die Mafia, aber diese Verluste nimmt die Mafia gerne in Kauf, weil das Endprodukt ist Geld, was ich wirklich auch legal investieren kann. Und deswegen ist es denen völlig egal, dass sie Produkte in den Markt platzieren, die qualitativ noch einigermaßen in Ordnung sind und die Leute sie einfach auch deswegen kaufen, weil sie billiger sind als die Konkurrenz. Und so macht man die Konkurrenz kaputt. Und ja, so geht's dann weiter. Also das Erstaunliche ist, jedes Mal, wenn es irgendwo so einen Finanzskandal gibt, also eine der letzten war eben Wirecard, vergehen nicht ein paar Tage, vielleicht eine Woche, wo es dann in Italien irgendwo in der Zeitung heißt, also es war bei Wirecard so, den Drangheta hat über Wirecard 300 Millionen Euro reingewaschen innerhalb kürzester Zeit. Ja. Und die Operation Eureka, das ist einer der größten, die überhaupt stattgefunden haben gegen den Drangheta, das war im Mai 2023, hat wirklich auch gezeigt, wie diese Strukturen international funktionieren. Es gibt natürlich immer so das ein oder andere Restaurant, das wird mehr oder weniger als Stützpunkt genutzt, damit die Leute wissen, ja, also das ist der das Sagen hat, damit auch dort eben Sachen kommuniziert werden, woran sich dann auch die Leute zu halten haben. Und dann werden Autos natürlich manipuliert, so dass man eben sozusagen diese Autos den Drogenkurieren zur Verfügung stellen kann. Eine typische Art und Weise, Geldwäsche zu betreiben, sind Leasingunternehmen. Meistens geht es dann um Luxusautos. Also da gibt es schon unheimlich viele Felder. Was auch relativ einfach geht, ist einfach Bargeld zu investieren in schon vorhandenen kriminellen Strukturen, dass man zum Beispiel was für sich den Clans, können Rockerbanden sein, das kann ein libanesischer Clan sein, sagt, okay, hier 1 Million Euro, ich möchte am Ende des Jahres so und so viel an Dividende. Das funktioniert auch leider. Ja. Was die Clans dann damit machen, das interessiert die Mafiosi nicht, aber Fakt ist, dass auch da es eigentlich kaum, ja, wie soll ich sagen, Fälle gibt, in denen dann irgendwas schiefläuft und der eine sich rächt. Also auch da funktioniert es. Und ja, also an Fantasie von Mafiosi ist keine Grenze gesetzt. Und das Erstaunliche ist auch, dass sie meistens auch ein Gespür auch für Geschäfte halt einfach haben. Also Corona hat es gezeigt. Also sobald eine Notlage, sagen wir so, in dem Fall sogar international besteht, ist die Mafia da, um diese Notlage für sich zu nutzen.
Das ist schon krass. Und ich weiß nicht warum, Alessandro, aber als du eben gesagt hast, die Mafia leiht den Clans Geld quasi oder stellt Geld zur Verfügung, will dann eine gewisse Dividende. Ich weiß gar nicht, wie es kommt, aber ich hatte sofort vor meinem inneren Auge, ach guck mal, interdisziplinär zusammen, keine Ahnung. Find ich wirklich erstaunlich und man merkt schon, das hat wirklich sehr wenig zu tun mit dem, was man so aus Film und Fernsehen irgendwie kennt. Du hast vorhin schon so ein paar Gebiete in Deutschland genannt, die jeweils besonders betroffen sind. Ich habe immer gehört, oder sind das dann die Clans? Vielleicht kannst du noch mal so einen Überblick geben, wer wo. Ich hatte immer wieder Mannheim gelesen und eben neue Bundesländer.
Ja, in Mannheim, das ist so ein bisschen wie so eine Art Hochburg geworden von einer Gruppierung, die sich Anfang der 80er Jahre in Italien gebildet hat. Anfang der 80er Jahre waren Jahre, in denen der italienische Staat so leicht angefangen hatte, auch tatsächlich repressiv und repressiver zu werden gegenüber auch Mafia-Clans. Und dann kam es eben zu einer Serie von Verhaftungen. Falcone und sein Team hatte unter anderem in Palermo und Umgebung dafür gesorgt. Und in Agrigento und Umgebung hatte sich ein neuer Clan herausgebildet. Das waren wirklich sehr, sehr junge Leute, also von 17 bis 23, so ungefähr die Altersspanne. Der Gründer war 19, Giuseppe Croce Benvenuto, und diese Gruppierung hat sich dann einen Namen gegeben, der bis heute eben nachhalt, eben Stida, also kommt aus dem Sizilianischen, bedeutet Stern, ist ein bisschen so etwas, was mit der Symbolhaftigkeit des Sterns zu tun hat. Die haben sich das teilweise auch auf der Hand tätowieren lassen, und so hat man sich sozusagen gegenseitig erkannt. Diese Gruppierung, die am Anfang mehr so, so nach dem Motto, wir wollen ein bisschen auch einen Teil vom Kuchen der Cosa Nostra haben, die ist dann immer gefährlicher geworden und auch immer brutaler. Und die haben dann in Mannheim, weil es da auch eine sehr, sehr große Community von Menschen aus Palma di Montechiaro, da wo die Gruppierung gegründet wurde, gab, haben die eben dort die Möglichkeit gesehen, Menschen, die sie eben verstecken wollen, dort unterzubringen. Und teilweise war dann die Idee, man könnte hier in Deutschland Auftragskiller züchten. Also Menschen, die hier sozialisiert sind, die hier aufwachsen, aber eben innerhalb dieser Strukturen. Und wenn man die braucht, werden die dann nach Sizilien geschickt. Dort begehen die dann den ein oder anderen Mord und dann sind die wieder weg. Und diese Auftragskiller, die hat man tatsächlich über Jahre aufgebaut. Und ja, und dann gab es die sogenannte Todesspur von Mannheim bis Palma di Montechiaro. Die Leute sind in Mannheim eingestiegen in einem Nachtzug. In Syrakus war dann Endstation. Dort wurden die abgeholt, nach Licata verbracht. Das ist eine Örtlichkeit am Strand. Da gab es dann eine Ferienwohnung, wo die hausierten. Dann haben sie am nächsten Tag die Weisungen bekommen, haben die Morde erledigt, sind dann wieder zurück. Und die Carabinieri, Polizeibeamte vor Ort, wussten nicht, mit wem sie es zu tun haben, weil diese Leute einfach von jetzt auf morgen verschwunden sind. Und die Auftragskiller eben von Rosario Libatino, dieser 37-jährige Richter, der dann am 21. September 90 ermordet wurde, die kamen dann eben aus dieser Stinda, die in Deutschland schon fest integriert war. Ja, bis heute gibt es die Stinda nicht nur in Mannheim, sondern auch in Pforzheim, auch in anderen kleineren Städten. Köln gehört ein bisschen auch dazu. Sie ist immer noch aktiv, aber natürlich viel, viel kleiner als jetzt beispielsweise die Ndrangheta, weniger organisiert und spielt im internationalen Kontext keine so große Rolle.
Bevor ich es vergesse, ich denke mir die ganze Zeit, Alessandro, woher beziehst du deine Informationen? Weil die gehen ja schon so tief rein. Wie kommt man an diese Infos? Das ist ja jetzt nichts, was du als Journalist auf eine Presseanfrage hin bei der Polizei bekommst.
Das stimmt. Also die Informationen habe ich aus Berichten. Manchmal sind es tatsächlich offizielle Quellen, wie eben die Anti-Mafia-Kommission. Es gibt dann noch Berichte von den einzelnen. Also in Italien gibt es eine national agierende Anti-Mafia-Behörde oder Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft. Die erlassen auch regelmäßig Berichte. Dann gibt es regionale Berichte. Und dann gibt es eine Quelle, die unheimlich wichtig ist, und das sind eben Investigativjournalisten. Roberto Saviano ist der berühmteste, aber es gibt viele andere. Es gibt einen, den ich sehr, sehr schätze. Paolo Borrometri ist aus meiner Gegend. Also ich bin ursprünglich aus Modica. Modica liegt in der Nähe von Ragusa. Er ist auch aus dieser Gegend und er berichtet beispielsweise konkret über eben Mafia-Verbindungen aus dieser Gegend nach Deutschland. Und es sind im Prinzip meistens Sachbücher oder eben Artikel. Es gibt sehr, sehr interessante auch Homepages, wo eben diese Investigativjournalisten regelmäßig die italienische Öffentlichkeit mit Informationen zufüttern. Und da gibt es auch unheimlich viel über Deutschland. Also Deutschland spielt eine sehr, sehr große Rolle. Nicola Gratteri, der bekannteste derzeitige lebende Staatsanwalt in Italien, der wirklich 27 Jahre lang nichts anderes gemacht hat, als eben Mafia bekämpfen. Jetzt ist er in Neapel, dort leitender Oberstaatsanwalt, aber der war die ganze Zeit in Kalabrien. Und Nicola Gratteri hat sogar gesagt, wir sind uns sicher, in Deutschland gibt es von Seiten der 'Ndrangheta wirklich einen Krimine. Krimine ist wie so eine Art, ja, zweite Niederlassung. Ja. Also das ist schon ein Quantensprung im Vergleich zu dem, was die Cosa Nostra in den 80er Jahren gemacht hat. Also es gab so das ein oder andere Mandamento, das ist wirklich wie so eine Art Zweigniederlassung, ja. Crimine ist wirklich die fast Neugründung einer neuen Struktur. Ja, und wenn das der Nicola Gratteri sagt, dann ist das mehr als nur ein Alarmsignal.
Große Zweigstelle, große Zweigstelle. Ja, zweite oder fast zweite Hauptniederlassung. Also zweite Hauptniederlassung. Du befasst dich ja, und da kommen wir wieder zurück an den Punkt, den du vorhin geschildert hast, du so ein bisschen erklärt, welche Auswirkungen das in Italien auch auf die Zivilgesellschaft hat. Wenn das jetzt in Deutschland ja schon im Prinzip vergleichbar ist, siehst du ähnliche Entwicklungen innerhalb der Zivilbevölkerung oder Auswirkungen auch hier in gleichem Maß? Wie wirkt sich es in Deutschland jetzt auf den Rechtsstaat und auf die Freiheit jedes Einzelnen aus? Weil ich glaube, so mit ein bisschen, ja, als Uninformierter, und da würde ich mich jetzt einfach bis auf dieses Gespräch eben auch dazu zählen, hat man ja das Gefühl, man hat überhaupt keine Berührungspunkte. Man wird ja eher denken, okay, es gibt so, jetzt gerade in Berlin, es gibt so bestimmte Ecken. Ich weiß nicht genau, wer da das Sagen hat, aber da gehe ich nicht hin und allein schon gar nicht. So, und das hast du ja in fast jeder Stadt, so da nicht hin. Ich konsumiere keine Drogen, ich bin kein Fan von Glücksspiel, ich wette nicht. Das heißt, ich könnte ja eigentlich davon ausgehen, ja, also ich habe, ja, das tut die damit gar nichts zu tun. So, aber du sagst ja trotzdem, das hat Auswirkungen auf die Bevölkerung im Allgemeinen. Wie weit siehst du das in Deutschland schon als gegeben an?
Naja, leider, was das angeht, dadurch, dass wir kein Institut haben, zum Beispiel einen Lehrstuhl von mir aus, was sich schwerpunktmäßig mit organisierter Kriminalität beschäftigt, auch interdisziplinär, also nicht nur aus rechtswissenschaftlicher Sicht, sondern von mir aus auch mit Sozialwissenschaftlern, Wirtschaftswissenschaftlern, bleibt es alles so ein bisschen im spekulativen Bereich, aber wenn ich jetzt das nehme, was in Italien als gesichert gilt, nämlich dass wirklich jährlich zwischen 20 und 30 Milliarden Euro mindestens in Deutschland reingewaschen werden, dann ist es klar, was das eben für die Zivilbevölkerung ausmacht. Wenn ich in Städten wie Erfurt, Leipzig, Dresden, Berlin, Stuttgart, Frankfurt heutzutage eigentlich kaum mehr wirklich ein Grundstück kaufen kann. Ja, also eine vierköpfige Familie kann sich das nicht mehr leisten. Dieser ja, totale Sprung in die Höhe auch der Immobilienpreise. Das ist sicherlich etwas, was auch mit diesen Entwicklungen zu tun hat. Aber wir können das nicht hundertprozentig sagen, wie gesagt, weil es keine wissenschaftlichen Studien dazu gibt. Das heißt, da müsste man wirklich hingehen und jetzt anfangen, auch, ja, ich nenne es mal so, wie so eine Art Grundlagenforschung, OK, zu machen. Auch mit Interviews, mit Umfragebögen und so weiter und so fort. Was wir auch wissen, ist, dass zum Beispiel auch im Bereich des Journalismus es schon einige Kollegen, Kolleginnen gab, die eingeschüchtert wurden, die mundtot gemacht wurden mit Zivilklagen auf der Grundlage von sehr strengen Regeln der Verdachtsberichterstattung. Man hat denen das Leben schwer gemacht, man hat die gezwungen, im Prinzip die Leute nicht namentlich zu erwähnen. Und auch das hat natürlich damit zu tun, dass wir noch in der Abwägung im Rahmen eben der Grundsätze der Verdachtsberichterstattung leider das Thema Mafia nicht als so wichtig erachten wie Terror. Wenn es um staatsschutzgefährdende Straftaten geht, dann haben wir kein Problem, die Vita im Prinzip eines Verdächtigen auch einfach in die Bild-Zeitung zu veröffentlichen, die Namen zu nennen, die Strukturen vielleicht auch offen zu legen. Wenn es aber um Mafia geht, da sagt man nein, man muss eben A-Punkt so und so sagen. Oder vielleicht sogar den Namen komplett ändern. Die Verlage haben unheimlich Angst vor Klagen, also machen die es erst recht nicht. Und das ist halt auch ein Punkt. Also wir lassen im Prinzip es zu, dass unsere Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit eingeschränkt wird. Und das ist schon jetzt der Fall. Dann haben wir erste Anzeichen, dass es eine graue Zone auch in Deutschland gibt. Es gibt diesen Riesenskandal rund um den Mario L. Ich nenne ihn mal so. Eigentlich heißt der Laborato, aber ja, der ist in Italien rechtskräftig verurteilt worden. Also ich verstehe immer noch nicht, wieso man meint, dass das ein Problem ist, den Namen hier zu erwähnen. Also ein italienisches Gericht ist ein Gericht, ja. Aber egal, jedenfalls dieser Kerl hatte damals wirkliche Beziehungen auch eben zu dem ehemaligen Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und das ist schon ein erstes Anzeichen. Jetzt haben wir gerade einen Fall in Hannover, wo ein Staatsanwalt sogar in Untersuchungshaft steckt, weil er angeblich Mafiosi sozusagen zur Flucht verholfen haben soll. Also es sind so nicht nur Anzeichen, es wird immer konkreter, dass es eben diese berühmte graue Zone, die in Italien eben schon Ende der 70er, Anfang der 80er relativ konkret gemacht wurde in Berichten, wo man dann gesagt hat, ja, die Mafia ist eigentlich überall, dass die so allmählich auch hier ja vorhanden ist bzw. entsteht. Und Norditalien hat lange, lange Zeit gedacht, die Mafia ist ein Problem des Südens, interessiert uns nicht. Hört sich gut an, dass es im Prinzip ein paar Staatsanwälte und Richter gibt, die da wirklich dagegen ankämpfen, aber es ist nicht unser Problem. 2015 gab es dann ein großes Erwachen, als dann die erste große Anklage in Norditalien zugestellt wurde mit sage und schreibe 115 Angeklagte in Reggio Emilia. Und das waren alles Mitglieder der 'Ndrangheta und ja, und damals hieß es dann plötzlich, die 'Ndrangheta hat auch Norditalien komplett unter Kontrolle. Und ich möchte eben als Italiener, ich quasi bin Deutsch-Italiener, ich möchte eben als gebürtiger Sizilianer nicht, dass die Verhältnisse, die wir eben in den 80er Jahren in Sizilien, Kalabrien, Kampanien hatten, die heute noch teilweise vorhanden sind, dass die eben in dem Land entstehen, wo meine Eltern mich dann eigentlich dahin gebracht haben, damit wir hier in Ruhe leben. Weil diese Menschen haben es schlicht und ergreifend nicht verdient. Diejenigen, die hierher gekommen sind, um hier zu arbeiten und ein ganz normales ziviles Leben zu fristen, haben es nicht verdient, weil sie hier in Würde leben wollen. Und diejenigen, die hierher kommen, um einfach hier die deutschen Strukturen für sich zu nutzen, haben es nicht verdient, dass sie hier bleiben dürfen und im Prinzip auch in Ruhe ihre Machenschaften weiterführen können. Weil das einfach Leute sind, die überhaupt kein Interesse an ein gedeihliches Zusammenleben haben, an der Einhaltung von wichtigen Grundsätzen, die für uns heilig sind, sondern die unterwandern einfach unsere Gesellschaft.
Ja, ich denke, das ist vor allem ein Problem der Strafverfolgungsbehörden. Also für den Fall, dass jetzt auf YouTube das Schnipsel posten gleich wieder eine bestimmte Richtung von Kommentaren drunter erscheint. Vielleicht können wir das auch gleich nochmal glatt ziehen. Das wird im Wesentlichen keine Frage des Migrationsrechts sein, sondern das ist eine Frage des Strafrechts. Weil ich würde jetzt einfach mal unterstellen, ohne davon Ahnung zu haben, diese, ich nenne sie jetzt mal liebevoll, mafiösen Investoren, die haben doch wahrscheinlich sowieso keine deutsche Staatsangehörigkeit. Oder wechseln die viel hin und her? Gibt es dazu Erkenntnisse? Weil das würde ja eigentlich dem ganzen Grundsatz, möglichst im Verborgenen unauffällig zu agieren, ja widersprechen. Ich weiß es jetzt nicht, aber wenn ich jetzt einfach mal so hypothetisch mir vorstelle, ich bin in der Mafia eine große Nummer, ich würde ja wohl versuchen, Kontakt mit Behörden zu vermeiden. Und du kennst doch dann bestimmt Leute, bei denen du auch einen Pass bekommen kannst, der ziemlich gut gemacht ist, würde ich jetzt einfach mal denken.
Ja, das ist gar nicht so kompliziert eigentlich, wie wir uns das vielleicht ja vorstellen. Erstens kann man investieren als jemand, der eben aus dem EU-Ausland kommt, indem man beispielsweise einfach eine Mantelgesellschaft gründet und alles über eine Gesellschaft laufen lässt. Die Geschäftsführer müssen nicht unbedingt diejenigen sein, die operativ die Geschäfte ausführen. Das wird halt einfach gemacht. Und egal, wie viele Modernisierungsgesetze wir des Gesellschaftsrechts machen, es wird immer einen Weg geben, leider, um genau diese Regeln zu konterkarieren. Und die sind mittlerweile sehr gut beraten auch und dann funktioniert das irgendwie. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, diese Leute haben überhaupt kein Interesse, hier zu bleiben oder was weiß ich, hier ganz normal zu arbeiten. Das hat mit Migration, wie man Migration eigentlich verstehen sollte. Die meisten Menschen die in weltweit, also nicht nur in Europa, sich in Bewegung setzen, tun das einfach, weil sie arbeiten wollen, weil sie ein neues Leben führen wollen, weil sie einfach eine Veränderung in ihrem Leben herbeiführen wollen. Das ist bei den Mafiosi nicht der Fall. Die haben eigentlich keinen Grund, hierher zu kommen, machen das aber, weil eben die italienischen Behörden es denen in Italien in den letzten 20 Jahren ziemlich schwer gemacht haben. Das ist der sogenannte Verdrängungseffekt einfach, der eingesetzt hat. Und es ist nicht nur ein Problem Deutschlands. Holland hat dieses Problem genauso. Belgien hat dieses Problem. Ja. Luxemburg hat dieses Problem. Leider auch Spanien.
Schweden.
Also
Schweden, ganz krass.
Schweden, also es sind sehr, sehr viele Länder, die jetzt mit organisierter Kriminalität konfrontiert werden, die wirklich sehr, sehr gut organisiert ist, weil man sie nicht erkennt. Und das ist das, was ich eben ein bisschen vorwerfe, wenn man, ja, das Ganze so ein bisschen so in die Ecke Mario Puzo, eben The Godfather, also diese ganze Geschichte, was eben aus der Unterhaltungsindustrie kommt, weil das schlicht und ergreifend gar nichts mit dem echten Bild eines Mafioso zu tun hat. Das macht uns vor diesem Phänomen einfach blind, ja. Und insofern ist das, was ich versuche, auch Mafia Nein Danke macht das in einer hervorragenden Art und Weise. Das, was wir versuchen, ist im Prinzip, die Leute aufzuklären und vor allem zu zeigen, ich habe es eben vorhin plastisch dargestellt mit dem 11. September, Mafia ist für Italiener, also für Leute, die eben einen italienischen Hintergrund haben, was ganz Schlimmes, also wirklich ganz, ganz schlimm. Und deswegen sind auch manchmal einfach so saloppe Sprüche. Ich habe es einmal erlebt in einer Sitzung, dann kam eine Anwältin zu mir und sagt, ja, heute im Mafioso-Look, nur weil ich meine Haare ein bisschen nach hinten gegelt hatte. Das sind so Sprüche, das kann man sagen, ja, aber man muss wissen, dass eben diese Mafia ein Phänomen in Italien ist, was für viel, viel Leid gesorgt hat und bis heute die Gesellschaftsstrukturen extrem schadet. Ich mache da wirklich ganz oft auch in meinen Vorträgen ein Parallelbeispiel. Wenn man das Gewicht beispielsweise aller Coronaviren, ja, zusammengenommen hätte, es gibt eine amerikanische Studie dazu, dann hätten wir für alle Coronaviren weltweit, also einfach vom Gewicht, von der Masse, von der molekularen Masse, ein Gewicht von in etwa 500 Gramm bis maximal 1,5 Kilo. Und das hat eben zu das geführt, was wir eben gesehen haben in der Corona-Pandemie. Sehr wenig zu unheimlich großen Schaden. Und genau das ist das, was eben mit der Mafia passiert. Es sind wenige. Ja, also das BKA geht von 1000 ungefähr Mafiosi, die in Deutschland leben. Ich glaube, es sind mehr, aber es sind jetzt auch keine 10.000. Ja, aber diese 1000 können einen Schaden herbeiführen, den wir uns eben nicht vorstellen können. Und wenn wir uns vor Augen führen, was beispielsweise Drogenkriminalität an soziale Folgeschäden herbeiführt, dann ist das eigentlich relativ klar, worum es hier geht. Ja, es geht einfach um dann den teilweise verzweifelten Versuch von staatlicherseits, irgendwie die sozialen Schäden, die dadurch entstehen, aufzufangen. Ja, es ist unheimlich wichtig, dass es eben diese Institutionen gibt, aber gleichzeitig, ja, ist es eigentlich auch Aufgabe des Staates, das Problem an der Quelle eben auszumerzen, auch wenn das Wort jetzt nicht mein Lieblingswort ist.
Seit die Kanzlerkandidaten bekannt gegeben wurden. So, und jetzt hatten wir eine Premiere, etwas, was mir noch nie passiert ist. Ich weiß nicht, ob man es dann im Video sehen wird, Leute. Das Bild von Alessandro hat sich gedreht und dann war er weg. Ein totaler Zusammenbruch. Deswegen sehen wir uns jetzt einen Tag später nochmal neu und führen unser Gespräch zu Ende. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein bisschen anders klingt. Auf jeden Fall sehen wir anders aus. Wir haben nicht mehr dasselbe an wie gestern. Alessandro, schön, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, damit wir ja unser sehr spannendes Gespräch noch zu Ende führen können. Ich glaube, wir waren an einem Punkt Zivilgesellschaft, Rechtsstaat, Freiheit jedes Einzelnen von uns.
Ja, also zunächst einmal, tatsächlich ist es auch nicht was Übliches, dass ich einfach verschwinde, nachdem sich mein Bild dreht. Also bei Gericht ist es zwar so, dass es dann, wenn ich dann kurz beraten muss vor dem Urteilsspruch, aber ansonsten bleibe ich dann eigentlich da. Ja, also tatsächlich gibt es viele Facetten und viele Aspekte, die uns täglich betreffen. Zum einen das, was ich erwähnt hatte mit der Explosion oder Steigerung der Immobilienpreise, das betrifft tatsächlich jeden von uns. Es gibt aber auch beispielsweise schon Konsequenzen, wenn es um das Thema, was ich erwähnt habe, unter dem Sprichwort graue Zone, nämlich Verflechtungen zwischen Politik und Mafia. Und deswegen müssen wir da nicht nur diese Anzeichen ernst nehmen, sondern eben vorbeugen. Und deswegen ist das Teil auch meiner Tätigkeit, dass ich zusammen mit Mafia Nein Danke und andere in Anführungsstrichen Aktivisten uns einsetzen, eben die Zivilgesellschaft aufzuklären.
Ja, sonst hast du das Problem, deine Familie kommt nach Deutschland, um aus den Mafiakriegen wegzukommen. Und ja, wenn nichts getan wird, entwickelt sich's hier genauso. Das wäre nicht so wirklich glücklich. So, wenn wir aber jetzt sehen, es kann sogar auf die Zivilbevölkerung massive Auswirkungen haben. Es ist eine reale Gefahr und auch, ja, nichts Harmloses. Woran liegt's dann, glaube ich, dass, zumindest ist das mein Empfinden, weder die Gesellschaft noch die Politik die Mafia richtig ernst nehmen. Also, lass vielleicht mal bei der Gesellschaft anfangen. Also, ich habe immer das Gefühl, das Wort Mafia umweht immer so viel Glitzer und Glamour, ein Hauch von Hollywood, manchmal vielleicht sogar was Heroisches. Also, es hat immer vor Augen Autos, Geld, schöne Frauen. Also vielleicht ein bisschen, ja, zu viel Hollywood und Hand aufs Herz, ganz ehrlich, ich glaube, ganz viele von uns haben diese Bilder vom inneren Auge und denkt sich so, naja, Mafia, gut. Wenn man die Baugenehmigung nicht bekommt, dann marschiert man halt zum Bürgermeister und stattet dem mal Besuch ab. Das ist doch so ein bisschen das Bild, das wir in uns tragen, das aber gar nicht so richtig zutrifft. Warum hat die Mafia eigentlich keinen richtig schlechten Ruf nach dem, was du erzählst? Müsste sie ja eigentlich haben. So auf demselben Level wie Terrororganisationen. Woher kommt das? Woran liegt das?
Ja, es gibt einige Erklärungsansätze. Das ist tatsächlich eine Frage, die mich seit Jahren beschäftigt. Ich vermute zum einen, weil wir in Deutschland und auch in anderen EU-Mitgliedstaaten, die jetzt nicht Italien sind, keine kollektive Erinnerungskultur haben, weil natürlich ist es schon ein Unterschied, ob jetzt in einem Land mehrere Richter, Staatsanwälte, Polizeibeamte getötet werden. Dann natürlich darüber nicht nur berichtet wird, sondern die Zusammenhänge auch jedem klar sind. Oder halt wie hier, wo wir diese Probleme zum Glück bisher nicht hatten. Es gibt natürlich diese unheimliche, schreckliche Tat von Duisburg und danach hat sich dann auch einiges gegeben. Es waren auch Wochen, wo man eben auch über Mafia in Deutschland diskutiert hat. Aber das war es dann auch. Und dadurch, dass die Opfer im Prinzip auch Mitglieder der Ndrangheta waren, war das jetzt kein Fall, der dazu geführt hat, dass die Zivilgesellschaft wirklich aufgeweckt, danach war. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist tatsächlich, Unterhaltungskultur beeinflusst mehr die Zivilgesellschaft, als wir denken. Und deswegen entstehen einfach diese falschen Bilder, die verfestigen sich, die verwandeln sich teilweise dann in Vorurteile und Vorurteile machen meistens blind. Und das ist im Prinzip sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und auch der Grund, wieso ich diese Folklorisierung, wenn nicht sogar Romantisierung der Mafia immer wieder verurteile. Ich ärgere mich immer wieder, wenn dann, man angesprochen wird auf die Herkunft und dann immer das Wort fällt, dann Mafioso. Das zeigt eben, dass das Wort Mafia nicht so negativ konnotiert ist, wie es eigentlich sein sollte. Für jemanden, der eben die Mafia kennt und auch sozusagen, persönliche Erfahrungen mit der Mafia gemacht hat, ist das das Schrecklichste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und deswegen plädiere ich wirklich dafür, dass wir zum einen diesen Begriff etwas sparsamer einsetzen, dass wir nicht bei jeder Masche, was weiß ich, wenn irgendwelche Ärzte Rechnungen manipulieren, dann sofort von
Ärzte-Mafia.
Ärztemafia sprechen. Genau. Weil dieser Begriff vielleicht auch wichtig sein kann im Hinblick auf den Bestimmtheitsgrundsatz, falls wir doch auf die Idee kommen, die mafiöse Vereinigung gesondert eben strafrechtlich zu bewerten. Wenn wir die Konturen dieses Begriffes verschwimmen, dann funktioniert das halt nicht mehr. Und zum anderen natürlich auch deswegen, weil ja dadurch würden wir eben diese Romantisierung der Mafia eben perpetuieren. Dann gibt es einen dritten Ansatz, der ist für mich auch sehr plausibel, dass man eben versucht, indem man eben nicht über Mafia spricht, den eigenen Wirtschaftsstandort Deutschland zu schützen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir das insgesamt tun, also Wirtschaftsstandort Deutschland hochhalten, weil wir natürlich möchten, dass Investoren aus dem Ausland auch hier zulande investieren. Aber auf der anderen Seite, es kann es nicht sein, dass wir die Öffentlichkeit nicht so richtig informieren über ein ja so gravierendes Phänomen, nur weil wir Angst haben, dass Investoren abspringen oder vielleicht sogar zögern. Es stimmt, im Süden Italien ist tatsächlich das ein chronisches Problem. Also es gibt eigentlich kaum ausländische Investoren, die dort wirklich den Mut haben, mal, was weiß ich, eine Fabrik aufzubauen oder sonstiges. Aber ja, es kann kein Grund sein, meines Erachtens, weil das natürlich wiederum zu kurz gedacht ist, denn die Mafia kommt im Prinzip dorthin, wo eben Geld ist. Und das ist halt nun mal in Europa, vor allem Deutschland, vor allem eben die reicheren EU-Länder. Ja, also ich könnte weitermachen. Es gibt sicherlich 5, 6 Ansätze, aber das sind meines Erachtens tatsächlich die wichtigsten.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Bevölkerung vor allem die cineastische Prägung ist, weil ich weiß gar nicht, ob man, wenn man sich so unterhält, so weit denkt, naja, gut, Wirtschaftsstandort und so. Ich glaube, es ist schon das, was dir, oder ich nehme mich da gar nicht aus, was dir präsentiert wird in Serien. Und ich glaube, dass viele, die Fans sind von True Crime, auch ganz gerne, ja, Mafia-Serien gucken. Und es ist, glaube ich, wie bei allem, was eben mit True Crime, Krimis, zu tun hat, so eine gewisse Faszination, weil es einfach für einen selbst natürlich eine fremde Welt ist. Man hat es immer was Spektakuläres. Ich habe da ein ganz spannendes Gespräch geführt mit Nahla Saimé, Psychiaterin in der Forensik. Und die beschäftigt sich auch sehr intensiv damit, warum übt das Böse auf uns so eine Faszination aus. Und es ist ja schon erstaunlich, dass man sich zum Vergnügen gerne gruselt. Und ich glaube deswegen, sie sagt, das liegt an der eigenen Sterblichkeit, dass es so eine Faszination auf uns ausübt. Und True Crime ist halt einfach ein großes Thema. Und ich glaube, da passt natürlich das Thema Mafia einfach auch ganz gut rein. Und man hört dazu ja auch wenig, wenn man sich unterhält. Also selbst wenn du immer im Rechtswesen tätig bist. Ich glaube, gerade Hamburg gibt es ja auch einiges. Das Einzige, was ich da mal gehört habe, ist, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, dass in einer Pizzeria im Estrich durch die Mafia jemand einbetoniert worden sein soll. Das ist so ein Mythos, der sich schon ewig hält. Ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt. Das wird halt weiter erzählt. Da wird aber auch nicht drüber nachgedacht, was da eigentlich dahinter steckt. Sondern es ist halt auch letztlich so eine Art Schauergeschichte, dass vielleicht in der Pizzeria, wo du auch schon essen warst, also ich glaube, dass das gar keine böse Absicht ist. Ich glaube, Unbedachtheit. Und so wie du es gerade erklärt hast, macht das schon so ein bisschen nachdenklich. Man sollte vielleicht da, und das tun wir ja heute, ein bisschen sensibilisieren, dass man mit dem Begriff sparsam umgeht und ihn nicht so inflationär benutzt und vielleicht auch mal drüber nachdenkt, was das wirklich ist, Mafia. Und das hat eben dann nichts mit, mochte ich zum Beispiel sehr gern, reine Nervensache zu tun im Film. Ein großer De Niro-Fan. Ja, spannender Punkt. Das nehme ich mir selber auch mal mit. So, jetzt haben wir so ein bisschen analysiert, welche Auswirkungen hat das? Was machen wir alle vielleicht im Alltag falsch? Aber was glaubst du, wie lässt sich denn auch in den Köpfen der Mythos Mafia zerstören?
Naja, zunächst einmal, indem wir tatsächlich versuchen, gegen unsere Sprache, die wir verwenden, auch zu arbeiten. Das ist bei jedem Phänomen so, auch wenn es um Diskriminierung geht, um Vorurteile gegenüber anderen ethnischen Minderheiten oder Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen. Zum Beispiel vorhin dein Beispiel tatsächlich, dieses Pizzeria, Estrich, Beton, Leiche. Das sind eben Begriffe, wenn man über Mafia spricht, kommen automatisch diese Bilder. Und das zeigt im Prinzip, dass wir sehr, sehr stark, ja, vor diesem Phänomen, ja, so viele Vorurteile haben, dass wir wirklich blind werden. Denn wenn man sich, ja, wirklich die Ermittlungen anschaut, die in den letzten, ja, 10, 15 Jahren im Bereich Mafia geführt worden sind in Italien, dann merkt man, dass eben Pizzeria, was weiß ich, Beton und diese ganzen Geschichten oder Pferdekopf ja überhaupt keine Rolle spielen, sondern ja, es sind vor allem GmbHs, es sind Manager, es sind Umweltdelikte, es sind im weitesten Sinne Wirtschaftskriminelle, die da tatsächlich aktiv sind. Und vor allem, und das ist ja das Absurde, so wie Giovanni Falcone auch immer gesagt hat, die Mafia ist uns ähnlicher, als wir denken und als wir glauben. Und das führt eben gerade dazu, dass wir sie nicht erkennen können, weil wir immer bei sozusagen dieser Faszination des Bösen eigentlich das Konträre suchen. Aber das Böse steckt auch in uns, denn in dem Moment, wo wir das faszinierend finden, ist es kein Zufall wiederum, dass wir eigentlich innerlich gerade dagegen arbeiten, weil wir diese Gedanken irgendwo auch haben. Also diese Sphäre des Unbewussten ist, glaube ich, tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg. Also wenn wir gegen Vorurteile arbeiten, wenn wir unsere Sprache tatsächlich überdenken, wie gesagt, allein der Versuch, Mafia als Begriff nicht für alles zu verwenden. Ich bin zum Beispiel jemand, der immer Restaurantbetreiber anspricht, die, keine Ahnung, auf dem Pizzamenü dann die Pizza nach ehemaligen Mafiabossen oder sowas benennen. Ja, das geht halt gar nicht, weil natürlich Leute im Unterbewusstsein einfach diese Namen abspeichern und ja, und dann ist das alles relativiert. Und da werden die Opfer im Prinzip verhöhnt oder beziehungsweise überhaupt gar nicht berücksichtigt. Und das kann auch nicht sein. Also ich plädiere wirklich dafür, dass wir das Thema organisierte Kriminalität im Allgemeinen stärker ja politisieren. In meinen Veranstaltungen weise ich immer darauf hin, wenn die Leute mich ansprechen, was kann man denn dagegen tun, dass man tatsächlich auch anfängt, Lokalpolitiker, auch Landespolitiker von mir aus, anzusprechen, denn ganz wichtig ist, dass wenn man wirklich möchte, dass sich etwas ändert, das nur passiert, wenn man die Politiker im eigenen Wahlkreis auch wirklich darauf anspricht, weil dann sind die sensibilisiert dafür, dann merken die, okay, das ist ein Thema im Wahlkreis. Ansonsten, ja, wird kaum was passieren, denn wie gesagt, auch die Medien behandeln dieses Thema auch sehr stiefmütterlich und wenn dann nur punktuell. Und wenn dann leider auch mit unheimlich vielen Vorurteilen, Bilder. Es gibt eigentlich kaum einen Artikel, den ich ja im Prinzip von mir gesehen habe, wo dann ja nicht dieses Bild von Marlon Brando auftaucht, von der Pate. Das heißt, da oder teilweise ist das immer die Einstiegsfrage, ja, wo ich immer darauf angesprochen werde, so ja, wie finden Sie eigentlich den Film Der Pate, ja? Ja, das ist künstlerisch ein Meisterwerk, ja, aber darum geht's halt nicht. Also, ich würde auch nicht auf die Idee kommen und sagen, ja gut, Steven Spielberg macht wunderbare Filme und deswegen ist dann für mich, was weiß ich, Schindlers Liste, etwas, was wir benutzen müssen, um etwas zu romantisieren, was eben gar nicht geht, ja. Also im Prinzip muss man sich das so vorstellen, für einen Sizilianer ist die Mafia eine Plage. Ja, eine Plage, die ja in 95% der Bevölkerung Siziliens tatsächlich auch im Alltag eine Rolle spielt und früher noch stärker gespielt hat. Und tatsächlich die meisten Sizilianer, Sizilianerinnen, die auswandern mussten, mussten es eben, weil diese Bedingungen dort vor Ort so prekär, so schrecklich waren. Und das ist kausal eben auch herbeigeführt worden durch, ja, durch die mafiösen Strukturen, die da vorhanden sind.
Vielleicht hat auch gar nicht nur die Filmindustrie so ein bisschen beigetragen zu dem Bild, das viele von uns haben, sondern generell die Industrie. Es fiel mir gerade ein, ich kann dir nicht mehr sagen, wo ich es gesehen habe. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es eine Pizzakette war. Aber die nennen sich dann auch tatsächlich, ich weiß nicht mehr, war es Pizza, aber irgendwas. Also es wird mit diesem Image, dann mit dem entsprechenden Bild ja auch gerne für Produkte Werbung gemacht. So, ne? Also so.
Es gibt alles Mögliche. Es gibt ein Kartenspiel, da habe ich auch den Hersteller angeschrieben. Ein Kartenspiel, wo man eben dann den Mafioso macht und Leute halt umbringt oder umbringen lässt. Und das Ziel des Spiels ist tatsächlich dann auch, dass alle irgendwie Protagonisten sterben und was weiß ich, ja, wo ich mir denke, man, also Ein bisschen muss man das schon reflektieren.
Dann brauchen wir wahrscheinlich bei Computerspielindustrie gar nicht erst anfangen. Also Leute, vielleicht können wir uns das alle mal mitnehmen für uns selber, da ein bisschen sensibler drauf zu achten und das Bewusstsein zu schärfen und vielleicht auch dran zu arbeiten, wie man selber drüber spricht. Deswegen finde ich dieses Gespräch ganz, ganz großartig, weil ich bin ehrlich, ich habe keine Berührungspunkte, auch beruflich nicht. Ich habe nie drüber nachgedacht. Spannender Punkt. So, jetzt wissen wir, was wir alle beitragen können. Du trägst ja sowieso ganz viel dazu bei, aufzuklären, sichtbar zu machen, nicht nur durch deine Vorträge, sondern du veröffentlichst auch sehr viel Fachliteratur. Übrigens ja auch in zwei Sprachen. Sehr, sehr beeindruckend. Und du schreibst auch Romane. Glaubst du, das ist auch ein gangbarer Weg, ein bisschen andere Geschichten schreiben und erzählen?
Ja, also das zum Beispiel der zweite Fall von De Benedetti, das ist meine Krimi-Reihe, da habe ich sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, gezielt auch dieses Thema gewählt, weil ich wusste, wenn ich dann Lesungen halte, dass ich in den Lesungen eben auf dieses Thema auch hinweisen kann. Und die meisten, die ja bei einer Lesung von mir waren, sagen mir im Anschluss, ja, vieles wussten wir einfach gar nicht, beziehungsweise, ja, das Thema dachten wir immer, dass das mit uns eigentlich nichts zu tun hat. Und deswegen, ja, bin ich erstens dankbar, dass die Leute auch die Geduld aufweisen und sich das anhören, weil das ist jetzt keine typische Lesung, die ich dann daraus mache. Und auf der anderen Seite natürlich auch, ja, stelle ich halt immer wieder fest, dass das der richtige Schritt ist, ja.
Also trägst selbst ganz viel dazu bei und wir beide mit diesem Gespräch hoffentlich auch. Ich hätte noch tausend Fragen, die mir einfallen würden, aber dann sprengen wir, glaube ich, diese Episode. Und Alessandro, lass uns doch einfach vielleicht irgendwann noch einen Nachklapp machen, weil wir haben noch nicht mal über das Thema Frauen und Mafia gesprochen. Frauen in der Mafia, Rolle von Frauen in der Mafia, Frauenbild in der Mafia. Ich glaube, da kriegen wir fast eine eigene Episode voll. Vielleicht machen wir das mal. Das wäre ein großer Wunsch von mir. Und einen Wunsch habe ich zum Ende hin noch. Meine persönliche Lieblingskategorie, die darf heute natürlich nicht fehlen. Die drei Ls. Denn der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Und ich verkneife mir jetzt als Beispiel zu nennen Lieblingsmafia-Bosse, sondern wir lassen das einfach. Aber ganz lasse ich dich nicht vom Haken. Verrat mir doch, hast du trotz allem einen Lieblingsmafia-Film oder eine Lieblingsmafia-Serie? Vielleicht gibt's ja ein gutes Beispiel, das man sich mal angucken kann. Gibt's da was?
Ja, also tatsächlich kann ich einen sehr guten Film, ja, empfehlen. Der ist vor ein paar Jahren erschienen, war, glaube ich, auch in deutschen Kinos. Und das ist im Prinzip die Geschichte über den wichtigsten Reumütigen. Also auf Italienisch heißt es Pentito. Das sind, ja, Aussteiger, nämlich Tommaso Buscetta und, ja, heißt auf Italienisch Il Traditore. Auf Deutsch müsste es dann eben der Verräter sein. Kann ich wirklich empfehlen, weil ja, dieser Film zeigt sehr, sehr gut, was es bedeutet, Mafioso zu sein und gleichzeitig, was es mit einem macht, wenn man irgendwann erkennt, das war ein Riesenfehler.
Das klingt auf jeden Fall interessant und schön, dass es ja jemand geschafft hat, diese Geschichte zu erzählen. Das ist ja was.
Ja, und vor allem ist es ein hervorragender Schauspieler, meines Erachtens einer der besten Schauspieler Italiens, Pier Francesco Favino. Ein bisschen so der Robert De Niro Italiens. Auch wenn Robert De Niro auch italienische Wurzeln hat, aber der ist wirklich, wirklich gut.
Und jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen was gerade rücken, weil wir haben viel über Italien gesprochen. Aber natürlich nicht über die schönen Seiten Italiens. Sondern ich finde, das müssen wir unbedingt wieder gerade bügeln. Deswegen verrat uns doch deinen Lieblingsort oder deinen Lieblingsplatz in Italien. Hast du einen?
Ja, also Orte, das ist echt schwierig, weil ich natürlich sehr oft in Italien einfach bin. Und ja, ich habe tatsächlich ein bisschen für mich die Region Marke, also die Marken, ja, auf Deutsch entdeckt. Das ist unterhalb von der vielleicht bekanntesten Region, die die Deutschen eben schon in den 60er Jahren für sich entdeckt haben, Emilia-Romagna. Und eine wunderschöne Stadt. Vielen sagt schon die Stadt was, aber trotzdem, ich sag's für diejenigen, die die Stadt noch nicht kennen, ist Urbino für mich einer der schönsten italienischen Orte überhaupt. Und Urbino hat nicht nur irgendeinen Platz, der schön ist, sondern die gesamte Stadt ist einfach ein Meisterwerk. Kann ich wirklich empfehlen.
War ich tatsächlich noch nicht. Ich war viel in Italien. Bin in Bayern aufgewachsen, also in Franken. Das heißt, wenn du Urlaub machst, ja, fährst du Richtung Italien. Viel, viel gesehen. Ich liebe Italien. Es gibt so viele schöne Orte. Und was mich am meisten überrascht hat, ich habe wirklich viel gesehen, war Neapel. Und jeder, der da war, mit dem ich gesprochen habe, war sich mit mir nicht einig. Ganz viele haben gesagt, Neapel, Und es ist nicht der schönste Platz in Italien, aber der faszinierendste. Ich fand Neapel großartig. Ich fand, das hat so eine unfassbar morbide Schönheit. So, weil du siehst noch den ganzen Prunk. Ich habe auch in so einem alten Stadtpalast letztlich wohnen können. Das war inzwischen Airbnb. Und damit hast du mich ja. Es bröckelte der Stuck und kleine Fresken wirklich an der Decke. Bröckelte alles. Hat sogar schon so ein bisschen, es sah ein bisschen aus, als würde da der ein oder andere Schimmelpilz sprießen. Und du konntest aber so die einstige Pracht noch so erkennen. Und ich fand's faszinierend. Und ich habe auch mittendrin gewohnt in der Stadt, wo du auch mit dem Auto gar nicht ranfahren kannst. Das ist das spanische Viertel, ne? Grenzt da an. Faszinierend. Ich hab's geliebt. Auch wenn es nicht der schönste Ort war, aber der faszinierendste. Neapel war stark. Ich habe mich jeden Tag überfressen.
Ähnlich tatsächlich wirkt Palermo. Und den Neapolitanern muss man tatsächlich es lassen. Die Pizza dort und vor allem auch der Espresso, das ist unschlagbar. Also das sage ich wirklich als gebürtiger Sizilianer, das fällt mir schwer. Aber das können die Neapolitaner wirklich gut. Und ja, ihre Art einfach, das ist ein unheimlich sympathisches Völkchen.
Ja, ich habe in Neapel unfassbar gut gegessen. Und Pizza Fritta hat mir so die Goschen verbrannt. Aber es war köstlich. Und was ich nicht, ja. Und es ist klar, du weißt, es ist heiß. Du weißt, es ist heiß. Aber sie war fantastisch. Und ich habe sie nie wieder so gegessen. Und ich als alte Filmliebhaberin, ich musste natürlich zu Da Michele und wollte am nächsten Tag gleich wieder hin. Dann waren die im Urlaub. So der ganze Tag war für mich gelaufen, weil ich hatte mich darauf eingestellt. Und dann habe ich recherchiert und das ist wohl gar nicht die älteste Pizzeria in Neapel, sondern nur die bekannteste. Und dann bin ich in eine der ältesten, habe ich mir einfach rausgesucht, bin da hingelaufen. Und ich muss ehrlich sagen, da bin ich in einem Viertel gelandet, da sollte man vielleicht als Tourist nicht hin. Und ich habe das auf halber Strecke gemerkt und habe dann gedacht, Vernunft oder Bauch? Vernunft oder Bauch? Was soll ich sagen? Ich habe die Pizza gewählt. Bin aber etwas schneller gelaufen, weil es war auch sehr dunkel. Es war echt eine zwielichtige Gegend, aber es musste sein. Und auch diese Pizza war überragend. Da wir jetzt schon bei Pizza sind, dein Lieblingsessen muss ich natürlich noch wissen.
Ja, also das fängt tatsächlich mit L an. Das sind die Linguine Spada. Das ist ein sizilianisch-palermitanisches Gericht, würde ich sagen. Das sind Linguine mit natürlich Tomatensauce und eben Schwertfisch.
Habe ich, glaube ich, so noch nicht. Aber Pasta ist sowieso Pasta. Und ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber gesprochen habe. Ich glaube, was mit Saskia Schlemmer. Auch eine Kollegin von mir. Und ich glaube, da war das. Und da haben wir so diesen Quatsch, ne? Früher mal, müsstest du dich entscheiden, nur noch das Essen aus einem Land?
Ja, ich glaube, so viele Deutsche würden sich für Italien entscheiden,
tatsächlich. Ja, und ich liebe tatsächlich auch sehr die asiatische Küche. Und ich als Fränkin, ich meine, Schlachtplatte und so, ne? Wir kochen schon auch richtig geil. Aber es wäre am Ende doch Italien, weil das ist für mich die vielseitigste Küche. Du hast ja alles.
Alles. Je nachdem auch in welcher Region man ist, verändert sich das schlagartig. Das ist schon faszinierend, ja.
Finde ich auch. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an der Sprache. Ich finde ja jedes italienische Wort, ich kann nur ein paar Brocken. Ich finde jedes italienische Wort klingt in den Ohren einer Deutschen wie was zu essen. Es klingt alles nach Essen. Ach, und das habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon mal erzählt. Wir waren eben früher oft in Italien und mein Vater lebt leider nicht mehr. Aber ein alter Scherzkeks. Der konnte auch so ein paar Brocken Italienisch und hat aber so ein Faible gehabt für Il Gesti. Und er hat dann immer wieder gesagt, wenn er irgendwas grandios fand, und wir Kinder haben es damals nicht verstanden, hat er immer gesagt, La caduta di Sasso. Wobei es grammatikalisch ja sogar falsch ist.
Del Sasso, müsste man sagen, ja.
Richtig. So, und ich habe Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es eigentlich ein Verkehrszeichen ist. Für alle, die es nicht verstehen, das heißt eigentlich nur, glaube ich, Vorsicht, Steinschlag.
Ja, Steinschlag.
Und das hat er so im Spaß immer gesagt, wenn er irgendwas so wie grandios, grandios, überragend. Also ja, das jetzt noch als kleiner Schwank zum Schluss. Und zum Schluss, wie immer, liebe Lauscher da draußen, habe ich noch ein paar Hinweise für euch, für tagesaktuelle Infos. Sucht uns unter www.brack.de, abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Lauscher, jede neue Lauscherin. Und folgt mir auf Instagram, Threads, YouTube, TikTok. Und heute, ganz wichtig, ein Blick in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viel zusammengestellt, worüber wir gesprochen haben. Unter anderem auch das Interview, eines der Interviews, nee, ganz viele Interviews, aber auch das, in dem das typische Mafia-Patenfoto mit abgebildet ist. Dieses Interview, das du vorhin erwähnt hast, habe ich nämlich auch gesehen und dachte ja auch so, warum dieses Foto? So ist es. Alessandro, es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, mit dir drüber zu sprechen, auch wenn es ein sehr ernstes Thema ist. Aber ich habe sehr viel dazugelernt und ich habe einen ganz neuen Blick. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Und ich hoffe, wir konnten mit dieser Episode so ein bisschen sensibilisieren. Und lass uns wirklich irgendwann Nachklapp machen. Frauen und Mafia.
Auf jeden Fall. Und ich muss mich bedanken, dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast. Und ja, an allen natürlich einen ganz herzlichen Gruß.
Dann bis zum nächsten Mal, Alessandro.
Ciao.